The nuns taught us there are two ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, und zwar das große Terrence Malick Special mit Lukas Bawenschik.
Hallo.
Und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Und Pirouetten klassischer Musik, vielen Blicken, Naturgewalten, dem Weltall und natürlich der Liebe. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, warum gibt es Gewalt?
Ja, eine schwierige Frage.
Lukas, was ist die Seele?
Wolfgang, Christian, always your wrestling side of me.
Ja, Leute, wir sitzen jetzt hier drin. Das ist die erste Special-Folge.
Das ist Proto-ASMR eigentlich, ja, was Malick gemacht hat.
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Das ist die erste Special-Folge von Katz. Die können Leute, die uns für 3 Euro im Monat unterstützen, hören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde aber auch diese erste Folge ein bisschen später frei verfügbar machen, damit alle, die überlegen, ob sie Katz unterstützen wollen, nicht die Katze im Sack kaufen müssen. Ich bin hier mit Wolfgang Schmidt, Lukas Wenschik, schön, dass ihr da seid. Leider ist Tino Hahn krank geworden, der auch Lust hatte, mit uns zu reden und den ich gerne hier dabei gehabt hätte, weil Wolfgang, ich kenne dein Video, warum Terrence Malick der schrecklichste Regisseur ist. Lukas, ich kenne auch so, glaube ich, so ein bisschen ungefähr deine Einstellung zu Terrence Malick, und ich selber habe mich jetzt viel, ja, im Nachhinein oder in Vorbereitung auf diese Folge mit seinen Filmen beschäftigt. Ich hatte nur ein bisschen von Tree of Life gesehen, Night of Cups und Badlands, und habe jetzt versucht, den Rest nachzuholen. Und meine Miene hat sich auch so immer weiter verfinstert, je weiter das durch die Filmografie durchging. Aber ich bin ihm nicht ganz so feindlich gestellt, glaube ich, wie manche. Aber ich hätte gern Tino noch dabei gehabt, weil der, glaube ich, wirklich komplett affiziert ist von der Welt von Terrence Malick. Ja, schade. Aber ihr seid da.
Wir sind da, ja. Es war nochmal hart, sich auf diese Folge vorzubereiten.
Ja, wir reden über das Werk von Terrence Malick. Ist einer der, ja, vielleicht bekanntesten lebenden Autorenfilmer. Ist in den 50ern in Illinois aufgewachsen, in Austin, Texas zur Schule gegangen, hatte 2 Brüder. Der eine Bruder war Musiker, hat sich irgendwann aus Frust und aus Druck die Hände gebrochen und schließlich Suizid begangen. Ich glaube, das ist nicht hundertprozentig klar, was genau passiert ist. Das wird in späteren Filmen von Terrence Malick aber verarbeitet. Malick hat in Harvard Philosophie studiert, wollte dann auch promovieren, hat sich aber über seine Doktorarbeit mit seinem Betreuer überworfen. Es ging um das Konzept von Welt bei Kierkegaard, Heidegger und Wittgenstein. Er hat auch mal einen Aufsatz von Heidegger ins Englische übersetzt und wurde danach Journalist, hat Philosophie auch gelehrt, hat dann einen Master am AFI-Konservatorium in Hollywood gemacht, da ziemlich einflussreiche Leute getroffen, Jack Nicholson, wichtige Produzenten und so weiter, und dann eben irgendwann angefangen, Filme zu machen, über die wir jetzt reden werden. Er gehört mit seinem ersten Film Badlands, über den wir gleich sprechen, zur New Hollywood-Riege, entfernt sich aber in seinem Werk immer zunehmend mehr von diesem Stil des Road-Movies, rennt durch die US-Geschichte, also Kolonialismus, Zweiter Weltkrieg, die 50er Jahre. Egal, was er anfasst, man kann sagen, wir sehen immer zweifelnde Charaktere, die irgendwie als Stimmen aus dem Off zu uns sprechen, anfänglich noch, ja, in Zeiten nicht nur schwerster persönlicher, sondern auch wirklich weltlicher politischer Krisen, später aber ja fast nur noch in so ganz individuellen Beziehungsgeschichtchen gefangen. Und nach Badlands und Days of Heaven macht Malick 20 Jahre Pause und kommt dann mit Thin Red Line und The New World zurück und begibt sich dann auf so eine neue Reise, die ihm viele Kritikerinnen und Zuschauer, na, nach dem ersten Film dieser neuen Reise übel genommen haben. Also nach seinem vielleicht wichtigsten Film Tree of Life, den wir auch näher besprechen wollen, beginnt so eine recht lose Trilogie an sehr ähnlichen, sehr kleinen, sehr heutigen Filmen, von der er sich jetzt wieder abwendet mit A Hidden Life. Der kommt nächste Woche ins Kino, und deswegen war eigentlich auch der Sinn oder die Idee für mich, mal über Terrence Malick zu reden, damit, wenn ich dann bei Katz über A Hidden Life spreche, wir so ein bisschen Background haben und ich einen Grund habe, mich ein bisschen mehr mit seinem Oeuvre noch zu beschäftigen. Ja, Malick gilt es ist ein sehr schwieriger Charakter, also die Sichtweisen darauf sind sehr unterschiedlich. Für manche gilt er als der große Philosoph des Kinos, als Ästhet, als vielleicht einer der wichtigsten US-amerikanischen Naturfilmer, als jemand, dessen Stil unverkennbar ist. als der große zurückgezogene Meister, der mit seinen über 70 Jahren ja keine Interviews gibt, keine Fotos von sich machen lässt und so weiter. Aber er gilt eben auch als Schaumschläger, als Vorgaukler, als One-Trick-Pony, als Farce, kann man eigentlich sagen. Und manchmal wird auch einfach ganz plump, und das ist die Frage, wie plump das eigentlich ist, gesagt, naja, Maliks Filme sind halt einfach nur emotional erfahrbar. Entweder man mag das oder man mag das gar nicht. Wie seid ihr denn? Was war eure erste Begegnung mit Terrence Malick?
Meine erste Begegnung war tatsächlich Tree of Life, den ich damals im Kino gesehen habe. Und ich habe zu der Zeit viele hymnische Kritiken darüber gelesen und war dann total entsetzt, was ich da eigentlich im Kino sehe. Ich fand das fürchterlich esoterisch und langatmig und auch dümmlich dann, denn das ist, glaube ich, und darauf komme ich wahrscheinlich immer mal wieder zurück, so eine Pseudo-Weisheit, die aus diesen Filmen immer spricht, die mich wahnsinnig geärgert hat. Und daraufhin habe ich mich aber dann mehr mit Malick beschäftigt, habe mir dann auch seine Filme davor angesehen und muss dann sagen, dass man da ein bisschen abstufen muss. Also Tree of Life fällt da auch nochmal etwas raus, also beziehungsweise im Vergleich zu Badlands oder andere oder dem anderen frühen Film der Glut des Südens ist es so, dass Terrence Malick dann einen Weg eingeschlagen hat, den ich auch nicht mehr mitgehen möchte und den ich auch für äußerst idiotisch halte einfach. Und das ist auch für mich nicht filmisch in irgendeiner Weise ansprechen. Und ich habe dann auch viel darüber gelesen und von Kritikern gelesen, die so begeistert sind und die fast immer mit der gesegneten Kerze dann ins Kino laufen und da so ein Weihfestspiel draus machen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und das war aber so die erste Erfahrung, dass es bei Tree of Life anfing und dass man auch merkte, wenn man etwas gegen Terrence Malick sagt, dann hat man auf der einen Seite viele, die einem applaudieren, aber man hat dann auch viele, die einen angreifen.
Naja, ich glaube, ich mochte die Idee Terrence Malick immer mehr als den tatsächlichen Terrence Malick, dieser Außenseiter, dieser Einzigartige, der etwas macht, das in Hollywood, gerade in diesem spezifischen System, niemand anderes macht. Nur diese Praxis, die Filme selbst, die haben mich immer ein bisschen gestört. Ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war Badlands. Der stand auf endlosen Listen von besten Filmen, von wichtigen Filmen. Und wenn man sich mit Filmen beschäftigt und auch so ein bisschen systematisch vorgeht, dann stolpert man irgendwann über den. Auch als, ja, eine Art Spätwestern, auch jemand, der in eine bestimmte Genre-Theorie eingeordnet wird. Und für mich waren das dann jetzt, wenn man das insgesamt betrachtet, immer irgendwie Geschichten, in denen es um einen Widerspruch geht zwischen Natur und Zivilisation. Und ich habe mich immer gefragt, ob das komplexer ist, ob es um mehr geht als darum, dass das Unberührte, das Göttliche, das Paradiesische und Unschuldige und damit irgendwie auch Naive, dass das immer gut ist und dass alles, was eben mit Zivilisation und Moderne zu tun hat, immer entfremdend und falsch und kalt und leer ist. Aber ich habe auch jetzt beim wiederholten Sehen, bin ich zu keinem anderen Schluss als zu diesem gekommen, dass das irgendwie ein wahnsinnig nostalgisches, antimodernes, mystifizierendes und auch verklärendes Kino ist, das mich in dieser Hinsicht wahnsinnig nervt. Ich verstehe, dass viele der Kritik an seinem ästhetischen Zugang, an seinen Bildern, es sich auch oft vielleicht zu leicht macht. Man flüstert dann ein bisschen, man beschreibt halt dieses wabernd leere und auch immer weiter gestreckte und repetitive. Aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht auch im Laufe mit dem Ganzen hier so ein bisschen beschäftigen, mit diesen Jumpcuts, mit dem Einsatz von Steadicam und Handkameras, von natürlichem Licht, von einem kurioserweise in der Bildsprache eigentlich auf einen Realismus verweisenden Kontext hin und auch eben auf andere Filmemacher, die versucht haben, die Welt zu beschreiben, verweisen. Also am ehesten musste ich oft hier an Godfrey Reggio denken, der ja die Kazi-Reihe, die Dokumentarreihe aus den 80ern gemacht hat, die sehr einflussreich war. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, den wir jetzt im Weiteren besprechen können. Man spricht ja sehr oft über den Eklektizismus bei Malick, nämlich dass er bekannte klassische Stücke nimmt, dass er die Weltgeschichte so ein bisschen versammelt, Kunstgeschichte versammelt, aber er ist auch sehr stark jemand, der Kino wohl rezipiert hat und immer wieder darauf verweist, von seinem ersten Film, in dem es permanent dann eben um die Nähe der Hauptfigur zu James Dean und um Bonnie und Clyde geht, über Flaherty und Murnau in zum Beispiel The Thin Red Line bis hin zu irgendwie, diese Auseinandersetzung mit dem Experimentalfilm der Gegenwart, dass wir dann eben auch in Tree of Life sehen. Und ich glaube, das wäre ein Aspekt, der definitiv interessant wäre. Aber mal sehen.
Ich bin als wir den Pankers noch gemacht haben, über Night of Cups, glaube ich, auf Malik gestoßen und habe dann Badlands nachgeholt und war eigentlich immer daran interessiert und finde das natürlich beeindruckend, wenn ich höre, da werden große philosophische Ideen behandelt, das ist auch Experimentalfilm, das ist auch ein ganz eigener Stil, er hat auch mit tollen Cinematografen, zum Beispiel mit Emanuel Lubezki zusammengearbeitet, da werden ganz spannende Bilder gefunden und für mich ist aber auch die große Frage, was hat Malik denn eigentlich wirklich philosophisch zu erzählen? Und genau das, was du dich auch fragst, ist es tatsächlich, also was ist die Rolle von Natur hier in diesen Filmen? Wie steht dagegen das Menschliche, das Beziehungskonstrukt, vielleicht auch die Zivilisation? Ich habe sehr, sehr viel gelesen, dass bei Malik eben Natur so als was ganz Positives gezeichnet wird und das Menschliche so ein bisschen das Verwerfliche ist. Das würde ich nicht so sehen, aber so ein bisschen habe ich so einen Zugang zu Malik und auch zu seinen Beziehungskonstrukten gefunden, bei dem ich glaube, das wollte aber Malik nicht erzählen. Also ich habe das Gefühl, alle Beziehungen, die er eigentlich zeichnet, sind, um Modewort zu bemühen, sehr toxisch. Also es ist eine ganz furchtbare, katastrophale zwischenmenschliche Beziehung, die wir in jedem Film sehen, mit ganz seltsamen Rollen auch, die da gespielt werden. Aber da das auch gleichzeitig Filme sind, die ja seine eigenen Beziehungen reflektieren, denke ich manchmal, Malik findet das, glaube ich, gar nicht so problematisch, wie ich das sehe. Und deswegen kann man da schon Zugang zu finden, aber gerade diese Narration aus dem Off und diese angeblich philosophischen Ideen, die da präsentiert werden, sind halt sehr, mit sehr dicken Pinselstrichen gezeichnet und es verwundert mich wirklich zutiefst, wie man so lange sich gefühlt immer an der gleichen Idee auf fast auch immer dieselbe Weise vor allem später abarbeiten kann, aber da werden wir noch zu kommen und ich finde es schon interessant, dass es ein Regisseur ist, der 10 Filme gemacht hat und wir überlegen, welche wir hier näher besprechen sollen und wir wählen den 1., den 3. und den 5. Das bedeutet schon, irgendwas stimmt nicht so richtig mit dem Spätwerk und ich glaube, dass wir da bei Malik auch eine ganz starke Trennung aufmachen können und die Fragen, die mich hier interessieren würden für diesen Podcast wären einfach, also was treibt Malik um, warum macht er diese Filme, was hält ihn wach nachts, wie hat er sich entwickelt, also sehen wir da irgendeine Linie, die sich da durchzieht, sehen wir da eine Entwicklung und natürlich, wie finden wir die Filme?
He was 25 years old. He combed his hair like James Dean. He was very fastidious. People who littered bothered him. She was 15. She took music lessons and could twirl a baton.
I'm Kiet. I'm not keeping you from anything important, am I?
No.
She wasn't very popular at school. For a while, they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people.
Und wir legen mal los mit Badlands von 1973, seinem Erstlingswerk. Wolfgang, worum geht's da?
Auch dies ist eine schwierige Beziehung. Es gibt da einen jungen Mann, gespielt von Martin Sheen, der ist 25 Jahre alt, der schlägt sich mit Jobs rum, er ist da gerade bei der Müllabfuhr beschäftigt und er sieht ein junges Mädchen, 15 Jahre alt, er verliebt sich auf den ersten Blick in sie, auch sie ist von ihm begeistert, weil er wie James Dean aussieht. Man muss sagen, dieser Film ist von 1973, aber dieser Film spielt am Ende der 50er Jahre. Er gehört zum New Hollywood und das ist eine Tendenz, die man bei New Hollywood erleben kann, dass obwohl wir es hier mit einem Kino des Aufbruchs zu tun haben, es aber zugleich eine Sehnsucht nach dem alten Amerika der 50er oder Anfang der 60er Jahre gibt, als noch nicht diese große Unübersichtlichkeit, Verwirrung herrschte. Man sieht das auch in American Graffiti beispielsweise. Auch Easy Rider hat ein bisschen diese nostalgische Idee von einem Amerika, wo noch eine gewisse Klarheit herrschte. Nun bringen es aber dann die Zeiten mit sich, dass der Vater der 15-Jährigen nicht begeistert ist, dass sie sich in den 25-Jährigen verguckt hat. Und was macht der Liebhaber? Er tötet den Vater und dann begeben sie sich auf einen Roadtrip durch Amerika und dann werden noch viele, viele weitere ermordet werden und das Ganze bezieht sich eben auch auf so den ersten Serienkiller, kann man sagen, Amerikas. Also das ist ganz lose angeknüpft an wahre Begebenheiten. Das war für Martin Sheen ein großer Durchbruch. Das Mädchen wird gespielt von Sissy Spacek. Auch für sie war dieser Film sehr wichtig und Terrence Malick hat sich damit als großer Regisseur etabliert und er gehörte damit zu New Hollywood. Aber man kann sagen, auch wenn es viele Parallelen gibt, also dass man on the road ist, dass man hier sich ein bisschen zurücksehnt nach den 50er Jahren, dass man auch versucht, eben neue Stars zu kreieren, aber nicht mehr in diesem Hochglanzlicht, nicht mehr mit viel Puder und Make-up, sondern jetzt mehr so eine Natürlichkeit freilegen will, ist es schon ein Film, der sich so ein bisschen rausbewegt aus dem New Hollywood Kino, eben dadurch, dass hier auch erzählt wird, was ist eigentlich hier der Sinn dieses Ganzen. Es wird eine Sinnsuche, die dann aber metaphysisch aufgeladen wird. Man versucht, philosophische Antworten auf das zu finden, was da passiert. Philosophische Antworten, aber nicht nur auf die Handlung, sondern auch, wie die wie Amerika konstituiert ist, wie unsere Welterfahrung ist, was für uns eigentlich Gewalt, Natur und all das bedeutet. Diese philosophische Komponente, die gibt es eben schon sehr stark da drin und damit ist sozusagen der Weg eröffnet für das, was dann danach folgt. Aber dieser Film ist noch, möchte ich sagen, grundsätzlich auf dem richtigen Wege.
Ja, ich habe den sehr gemocht, als ich den gesehen habe. Das ist jetzt ein Film, den ich leider nicht bei den ganzen Malick-Filmen, die ich geguckt habe, nochmal explizit nachholen konnte für diese Sendung. Ich weiß nur, dass der mir, also das ist natürlich der vielleicht auch plotgetriebenste, klassstrukturierteste, klassischste Film, den Malick gemacht hat, wo es ganz klar ist, was hier erzählt werden soll und wo auch, der auch vielleicht der witzigste Film ist, den Malick gemacht hat. Also diese Charaktere, dieses Ausbrechen aus der Jugend, diese auch ja, naive Erzählung von Sissy Spaceks Charakter aus dem Off. Also er fängt ja hier tatsächlich schon wirklich in seinem allerersten Film an, eine Erzählung aus dem Off zu haben. Aber, so wie auch in Der Glut des Südens, ist das noch nicht diese ganz philosophische, charaktergetriebene Erzählung, die wir in seinen späteren Filmen sehen, die ja auch witzig, also wenn man da Ausschnitte in den späteren Filmen aneinanderlegen würde, würde man, glaube ich, gar nicht mehr wissen, ist das jetzt gerade ein Soldat in Thin Red Line, der das sagt, oder ist es Jessica Chastain als Mutter in den 50ern, oder ist es Ben Affleck in Paris? Manchmal ist das fast dasselbe und das ist jetzt hier nicht so, also er bricht so ein bisschen, oder er versucht uns auch ein bisschen diesen ja eigentlich psychopathischen Charakter, den Martin Sheen spielt, hier eigentlich näher zu bringen durch diese naive Liebe, die Sissy Spacek Charakter für ihn hat. Und ich finde, dass das einfach auch ein sehr unterhaltsamer Film ist. Und mir hat er damals sehr gut gefallen. Wie ist es bei dir, Lukas?
Ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis jetzt, diesen Film zum zweiten Mal zu sehen, weil ich merkte, dass ich mich nur noch an die erste Hälfte wirklich erinnern konnte und eigentlich dachte, er endet kurz nachdem sie da sich so ihr kleines Refugium im Wald geschaffen haben. Und das heißt, mir schien dann tatsächlich dieser ganze Teil on the road nicht besonders bemerkenswert, denn ab da orientiert man sich vielleicht sogar zu stark an den anderen Vorbildern aus dem New Hollywood, an Gun Crazy und an Bonnie und Clyde und ein bisschen natürlich auch an Easy Rider. Ich fand ihn gerade als Bezug, als Reproduktion von vielem, was in dieser Zeit passiert, sehr uneigenständig tatsächlich, wenn man absieht eben von den Sachen, die ihn einzigartig machen, nämlich zum Beispiel dieser sehr literarische Zugang, die Idee, dass Sprache und die Art, wie gesprochen wird, fast über den Bildern steht. Das wird sich ja im weiteren Verlauf von Malicks Karriere immer weiter verstärken, dass fast so den Charakter in Teilen von Stummfilmen bekommt, dass eigentlich mehr diese Bewegung im Kern stehen. Und auch hier merke ich schon, dass mich aber die Art, wie er das inszeniert, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, das, was du eben in Beziehungen schon angesprochen hast, dass er gerade davon eben, ja, niemand ist, der das gut beschreiben kann. Ich habe nämlich das Gefühl, bei ihm neigen alle Gesten, alle Bewegungen dazu, so eine Uniformität zu bekommen. Ich habe irgendwann das Gefühl, alles, was wir so über ihn sagen können, was so klischeehaft ist, dass man später halt so mit den Händen so durch die Luft weht und dass man so vorsichtige Schritte macht, dass man sich im Vorhang verheddert. Also all dieses wahnsinnig irgendwann an Stock-Footage in seiner Uniformität erinnernde, das ist hier schon angelegt. Ich finde diese beiden Performances, die da im Kern stehen von Martin Sheen und Sissy Spacek, Cusack nicht schlecht, aber in dieser Reduktion auch irgendwie so ein bisschen uninteressant. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten hier dran stört. Und ich weiß nicht, ging euch das ähnlich? Wie hattet denn ihr diese Schauspieler erlebt und wie ihr sie führt?
Ja, er macht es sich ja dadurch leicht, dass gleich gesagt wird, dass Martin Sheen wie James Dean aussieht. Und das tut er in dem Film auch. Und dann zitiert er auch noch einige James Dean-Posen, zum Beispiel eine aus Giganten, wenn Martin Sheen dann dort mit dem Gewehr so steht. Und damit verlässt er sich halt darauf, was wir eh schon kennen. Also das sind eben die Pathos-Formeln des Hollywood-Kinos. Und dann wird das noch kombiniert mit eben dieser Malick-Sprache, die hier noch in Ansätzen erst zu sehen ist. Aber du hast das schon schön gesehen. Noch wird sich hier nicht im Vorhang verheddert, aber sehr bald dann auch. Und das ist etwas Problematisches. Man kommt den Figuren dadurch nicht nahe. Nun bin ich jetzt niemand, der sagt mir, ich muss jetzt mit den Figuren mitfühlen können. Aber zugleich will er das ja auch. Er erzählt ja auch so eine Geschichte, die mir jetzt etwas über das Zwischenmenschliche eigentlich berichten soll, aber doch nichts dazu zu erzählen weiß. Und dann gibt es eben diese Idee, dass man dann aus dem Off uns einen Blick auf die Dinge ermöglicht, wo man auch sagen könnte, kann das nicht der Regisseur selbst tun? Muss ich das jetzt auch nochmal hören, wie ich jetzt diese Bilder zu sehen und einzuordnen habe? Aber auch das führt nicht zu irgendwas weiter. Das gibt sich ja auch so einer Naivität hin. Das wird ja noch stärker, dieser naive Blick der Stimme aus dem Off wird dann noch stärker in Der Clou des Südens, wo das auch von einem Mädchen erzählt wird, dass ich mich fragen muss, warum vertraut hier zum einen der Regisseur seinen Bildern nicht und muss immer noch diesen Kommentar mitgeben. Und zum anderen muss ich mich fragen, was ist denn bitte hier die, ich möchte sagen, Botschaft? Also was, warum kann er nicht dann einfach eine verrückte Liebe erzählen? Das wäre ja vollkommen in Ordnung. Ja, das gibt es. Das ist zwar kein guter Kerl, aber irgendwie ist er interessant, die brennt mit dem durch und dann gibt es eben so einen Rausch der Liebe und einen Rausch des Mordens und das geht ganz gut zusammen. Das haben wir schon oft gesehen und das kann man auch sehr gut inszenieren, aber dass das immer noch so gleich aufgeladen wird, als würden wir jetzt irgendeiner Weisheit nahe kommen. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliche Idee bei Malick, dass man doch, wenn man nur lange genug Grasbüschel filmt und wenn man nur langsam genug durch ein Feld spaziert, dass sich dann einem die Welt erschließt. Und da muss ich sagen, möchte ich auch nicht mit dabei sein.
Aber warum ist das denn für dich so explizit philosophisch aufgeladen, dieser Film? Ich habe den so gar nicht in Erinnerung. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass genau eigentlich wir diesen Mann durch die Augen von ihr sehen sollen, der natürlich eigentlich auf eine Art ein Monster ist oder ein schwieriger, gebrochener Charakter, ne? Classical New Hollywood Style eigentlich, wie auch bei Taxi Driver oder so. Und gleichzeitig sie aber an ihm hängt und sie ist eben sehr jung und kommt aus einer Familie mit einem sehr rohen Vater. Sie kennt die Welt noch überhaupt nicht und er steht jetzt irgendwie für das Ausbrechen. Ich finde es eigentlich toll, dass wir so ein, also ist ja auch witzig, dieses Haus, Baumhaus, was sie sich aufbauen und sowas, das ist ja fast wieder später von Wes Anderson so ein bisschen referenziert in Moonrise Kingdom. Es hat so einen ähnlichen lockeren Vibe, aber da sind es einfach so zwei Außenseiter und hier ist es halt jemand, der einfach ihren Vater umbringt. Also diese Naivität mit der sie dann einfach mitgeht und sagt, der ist halt ein bisschen verrückt, der Junge. Er hat einfach mehrere Menschen umgebracht. Ich finde, dass das den Film eigentlich so ganz schön trägt in diesem eigentlichen Unverständnis, aber dem Verständnis von ihr, die sich dann halt aber irgendwann später dann halt auch abwenden muss von ihm. Ich fand den Film gar nicht so explizit philosophisch aufgeladen. Also die Dialoge aus dem Off stellen ja gar nicht erst so die großen Fragen. Und es gibt ja noch nicht, wir haben noch nicht diesen typischen Kamerastil von Malick, ne? Also wir haben noch nicht diese Kamera, die in den Himmel strebt und durch die Bäume und durch die Blätter geht und so weiter. Also eigentlich ist es doch relativ stringent und ganz ulkig durcherzählt, hatte ich so das Gefühl.
Aber also es hat eine viel größere Leichtigkeit als das, was dann danach kommt. Aber diese Art der Naturbilder, die dort geschaffen werden, das sind ja nicht jetzt einfach so John Ford Bilder von Naturaufnahmen. Das ist nicht einfach mal die amerikanische Landschaft ein bisschen glorifiziert, sondern es ist schon eine Kamera, die versucht, ein bisschen Thoreau zu machen, Walton, ein bisschen Emerson. Also das geht schon in so eine Stadt, in diesen Stadt-Land-Konflikt rein, der ich auch, also das kann man ja durchaus auch verhandeln, aber ich frage mich immer, wozu soll es bei Malick führen? Und hier kann man sagen, ist es vielleicht noch nicht so dominant, dass man diese Fragen noch nicht beantworten muss. Deswegen kommen wir da sicherlich in späteren Filmen zu. Aber ich glaube, der man merkt hier schon sehr gut, dass das erstmal so ein Ausbruchskino ist und dass er sich da auch einreiht in gewisse andere Filme aus der Zeit, dass er aber schon versucht, hier zu sagen, ich aber mache jetzt ein Kino, das so eine Wahrhaftigkeit produziert.
Ja. Was ich hier wahrnehme, ist, dass schon vom ersten Film an durch diese Voice-Over und durch diese Distanz, die sich das anfühlen lassen wie eine spätere Beschreibung, dass immer diese Verschiebung in die Vergangenheit stattfindet. Das ist ein Kino, das eigentlich nie im Moment ist, das nie irgendwie eine Eigentlichkeit mit sich bringt, sondern immer meint, das ist mal passiert, so habe ich das wahrgenommen, so erinnere ich mich an das. Also das gibt
sofort. Erzählt sie das aus der Zukunft? Ich dachte, in meiner Erinnerung erzählt sie das parallel, was
das passiert. Wird nicht mehr, klar gesagt eigentlich, aber ich finde, diese Voice-Over klingen immer, als würden sie das nach den Ereignissen beschreiben. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass sie Ereignisse schildert, die danach passieren, nach diesen Bildern. Also zum Beispiel gegen Ende, wann er dann hingerichtet wird und so. Also das heißt, es gibt immer diese Verschiebung. Und ich glaube, hier ist das noch so, dass diese Voice-Over-Texte gleichzeitig aus der Welt kommen und außerhalb davon. Später wird es, glaube ich, sich noch stärker nach außen verschieben und man hat fast so eine Art Audiokommentar an das, was visuell passiert. Aber ich glaube, was hier schon ein bisschen angedeutet wurde, diese seltsame Überhöhung von Natur, also dieses Pastorale, dieses Bukolische, sehnt ja auch immer so einen Urzustand herbei. Sie sind glücklich, wenn sie die Stadt, die Zivilisation verlassen und sich isolieren, wenn sie frei und wild sind, wenn sie was Urmenschliches vielleicht haben. Und ich habe dann auch überlegt, wie kann man das deuten? Ist das wirklich nur ein Antimodernismus? Ist das wirklich nur eine Sehnsucht nach sowas Ursprünglichem, nach einer Selbsterfahrung, und hab mir überlegt, wenn ich mir das angucke, es gibt ja noch andere Filmemacher, die auch ganz explizit immer wieder darüber geschrieben haben und auch gefilmt haben, man solle doch vielleicht das Pastorale, das Ländliche eine ganz besondere Qualität zuweisen. Und dann kommt da jemand so wie Pier Paolo Pasolini. Das ist natürlich jetzt ein Künstler, der allgemein theoretisch sehr wenig mit jemandem wie Malick zu tun hat, aber was ich mich frage, bei Pasolini war dieses Pastorale immer so der vorkapitalistische Zustand, der Unberührte vor der Kommodifizierung, von der Verzerrung durch die Macht des Kapitals. Ist das vielleicht in Teilen etwas, nach dem sich Malick sehnt? Also könnten wir, wenn wir jetzt tatsächlich anfangen wollen zu deuten und zu interpretieren, diesen Aufbruch und diese Flucht auch immer als eine antikapitalistische Tendenz bei ihm lesen?
Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, das ist das krasse Gegenteil zu dem, was du jetzt gerade bei Pasolini gesagt hast. Das blendet, das Kino von Malick blendet das Ökonomische vollkommen aus. Es ist so ein hilflos auch dem Gegenüberstehen, wie die moderne Welt funktioniert. Das ist ja auch bei Heidegger sehr stark zu finden, dass er eigentlich ökonomische Machtverhältnisse ausblendet, dass er da wenig zu sagen weiß und dass er so eine Philosophie, eine Existenzphilosophie der Freiheit entwickelt, wo es gar nicht darum geht, dass man fragen kann, wie der Liberalismus, der wirtschaftliche, genau dafür sorgt, dass es eine große Unfreiheit des Subjekts gibt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt Malick ankreiden würde, ist, dass er nicht nur politische Verhältnisse oft ausblendet. Hier gibt es das ja noch, also das ist ja noch quasi sehr stark, explizit politisch am Ende, dass wir hier auch wieder haben, wie die Polizisten dann doch, oder beziehungsweise der Staat dann auftritt, um diesen Verbrecher zu schnappen und damit auch die Liebe dann zu zerstören. Aber wir haben es bei Malick mit einem Regisseur zu tun, der überhaupt keinen Begriff vom Ökonomischen hat.
Würde ich ein bisschen widersprechen, weil das Ökonomische in manchen Filmen schon doch in Teilen vorkommt. Also da kann man bei Thin Red Line zum Beispiel, gibt es diese diese Zeile von Sean Penn, der sagt, eigentlich geht's nur um Property hier in diesem Krieg eigentlich. Also so ein bisschen, es scheint manchmal durch, dass es da noch diese Welt gibt. Aber ich glaube, Malick ist nicht an einer Analyse dieser Zustände interessiert. Es geht ja auch bei Tree of Life um gescheiterte ökonomische Existenzen. Wir haben das auch in Days of Heaven ein bisschen, dass sich diese Farmarbeiter da halt ja da arbeiten müssen und dann es da diesen Großgrundbesitzer gibt und so. Also ich würde sagen, das ist schon was da darin, aber ich sehe nicht ganz diese Dualität zwischen alles, was natürlich ist, ist gut, unbedingt beim Malick, sondern da würde ich später auch noch auf Heidegger zu sprechen kommen wollen, aber für mich ist die Natur hier so ein bisschen so die Zeugin eigentlich der menschlichen Schicksale, die nicht so richtig handelt und eingreift.
In der Glut des Südens, da ist es doch so, dass es zwar diesen Wechsel gibt, dass man da so einen Großgrundbesitzer hat, aber dessen Herrschaft wird ja auch schon wieder quasi naturalisiert, dass dieses Mädchen mir aus dem Off erzählt, das war komisch, aber wir sind immer aufgestanden, wenn er kam und haben ihm den Platz angeboten und eigentlich waren wir alle glücklich und so weiter und so fort. Also das hat ja so eine Idee von so einer archaischen Kultur, von so einer Ständegesellschaft, wo die Ordnungen halt vollkommen naturalisiert werden und nicht mehr historisiert werden. Also das ist ja etwas, was jetzt bei Pasolini nicht zu finden ist. Also es gibt da auch eine Verklärung vielleicht, eines vorkapitalistischen Zeitraums oder auch eines tatsächlichen Raums. Aber das geht ja auf keinen Fall in so eine Richtung, dass er die wirkliche ökonomische Herrschaft leugnet, die da am Werke ist. Und bei Malick kommt das immer irgendwie so vor, aber das gehört alles dann so mit dazu in diese große eine Welt, die zu erklären ist.
Das ist ja eben das Problem, dass bei Malick immer alles da ist. Also es gibt ja eigentlich gar kein Außen. Es gibt dementsprechend natürlich auch nichts, das nicht irgendwie angesprochen werden würde. Also ich glaube, den Pasolini-Vergleich habe ich auch wirklich, um den Kontrast dazu herauszuarbeiten, irgendwie mitgebracht. Weil ich dachte, okay, es muss doch wirklich irgendeine Auseinandersetzung damit geben. Die Frage, was hier philosophisch stattfindet, finde ich, ist immer unheimlich schwer zu beurteilen, weil es sind... Ich habe das Gefühl, diese Filme von Malick sind immer voll mit unglaublich großen Symbolen. Eigentlich ist jede Einstellung symbolisch total überladen, bricht so halb darunter zusammen. Wir haben permanent diese Flüsse und zu den Flüssen läuft dann natürlich auch noch die Moldau oder das Rheingold. Also da wird dann noch klassische Musik irgendwo reingehackt. Und auch hier ist es schon so, dass es dann bestimmte philosophische Konzepte sehr deutlich hervortreten. Also wenn wir von Heidegger sprechen, so diese Präsenz des Todes, dieses Lösens von Seinsvergessenheit und so, dass Menschen zwischen Erkenntnis und verrückt werden, das klingt ja schon alles an, aber ich habe nie das Gefühl, dass er wirklich auf eine Sache hervorheben kann, sondern es ist immer so eine Sammlung von tausenden Angeboten, die sicher sehr frei und offen ist, aber ich weiß nicht, komischerweise löst Malick bei mir immer nur den Wunsch aus und auch das Bedürfnis, ihm zu sagen, jetzt entscheide dich. Konzentriere dich auf die Sachen, die du kannst oder die du sagen willst und gib mir nicht alles, weil wenn ich alles wollte, dann müsste ich eigentlich deinen Film nicht gucken, dann mach die Leinwand durchsichtig, damit ich auf die Straße dahinter schauen kann.
Ja, lass uns da gleich nochmal zu kommen, vielleicht bei Thin Red Line. Wir wollen quasi ja über diese drei Filme, die ich genannt habe, näher diskutieren, aber ich würde die anderen trotzdem kurz anreißen. Ich fand aber Badlands, also ich hatte den nicht als so philosophisch aufgeladen in Erinnerung. Ich fand das ein sehr unterhaltsames Roadmovie, das, finde ich, sehr gut gemacht war und eigentlich witzig diese Geschichte abgehandelt hat.
In 1916, America was changing.
Panic shocker!
Expanding, holding a promise of new prosperity. People heard the call, and it made them restless. Empires were being built in the wide open spaces. And so they came.
1978 kam dann Days of Heaven raus in der Glut des Südens, da mit Richard Gere in der Hauptrolle, da wo Farmarbeiter durch die USA reisen, Richard Geres Arbeiter, laut dem Film wird das eigentlich nicht klar, dass er arbeitet in so einem Stahlwerk und bringt dann da seinen Vorgesetzten um. Das steht auf jeden Fall in der Filmbeschreibung. Im Film wird nicht ganz klar, dass das tatsächlich ein Mord war, beziehungsweise am Anfang nicht. Und dann sehen wir so diese diese Weiden in dem Süden der USA und dieser ganze Film ist nur in der Golden Hour gedreht, also kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang. Also eine Stunde am Tag hatte man dafür Zeit und das sieht man in diesem Film auch, dass der wirklich, finde ich, ästhetisch unfassbar schön aussieht. Und hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es auch wieder um eine Beziehung geht, die aber, also die, wenn man die Malick-Filme so ein bisschen von außen betrachtet und sich da nur so reingibt und das mitfühlen will, dann merkt man manchmal nicht, wie problematisch diese Beziehungskonzepte schon sind. Richard Geers Charakter hat hier eine Freundin, aber er möchte das nicht, er gibt sie als ihre Schwester aus und fängt dann an, quasi sie dem Großgrundbesitzer da als Frau zu geben, sie quasi so zu prostituieren, weil er hört, dass dieser sterben wird und wenn er dann stirbt, dann können sie hier das Land erben. Also so eine leichte wirtschaftliche durchtrieben eigentlich kommt hier schon durch in diesem Film. Und was ich hier mochte, und da kam das zum ersten Mal für mich bei Malick so stark, ist, dass diese unglaublich impressionistischen, natürlichen Bilder und auch der Wechsel der Jahreszeiten so ein bisschen an den Menschen vorüberziehen und sich nicht so richtig für die Leute eigentlich interessieren, die in ihren ganz kleinen Beziehungskonzepten drin sind. Und ich fand, das war ein sehr bewegender und sehr schöner Film. Der hat mir sehr gut gefallen. Wie fandet ihr den?
Weißt du, wer auch immer in der Golden Hour dreht? Michael Bay?
Nein.
Ja, da tun sich hier Parallelen auf, die man gar nicht bedacht hatte.
Das sind beides sehr starke Maximalisten, die, glaube ich, ab der Hälfte ihrer Karriere nur noch mit Überwältigung arbeiten. Also ich würde da mehr Parallelen als Trennmittel sehen.
Ja, in der Glut des Südens. Ich würde sagen, erstmal ist Richard Gere kein guter Schauspieler, wie wir wissen. Also er ist sehr beschränkt. Er kann eben so einen American Gigolo spielen und er soll hier aber auch doch ein bisschen mehr noch reingeben, irgendwie an Innerlichkeit. Und das ist bei diesem doch sehr mit einem Gesicht, wo doch sehr viel abprallt, etwas schwierig, glaube ich. Das ist nicht die Idealbesetzung, hat vielleicht andere Gründe, warum er ihn nehmen wollte, musste. Auf jeden Fall war er da
John
ja
John Travolta also war ursprünglich geplant.
Ja, es wäre vielleicht auch nicht besser geworden. Gut, nehmen wir es so, wie es ist. Ja, der Film ist überbordend, der ist brillant, handwerklich selbstverständlich, während der Badlands ja noch eine gewisse Sprödigkeit hat und auch ein bisschen was Skizzenhaftes, kann man das hier jetzt nicht mehr sagen, sondern das ist jetzt das schwere Ölgemälde, das er präsentiert. Wie gesagt, ich glaube, dieser Film wäre sehr viel stärker, wenn man nicht eine Stimme aus dem Off hören müsste. Wenn man einfach nur das, was ich dort sehe, erzählt, bekommt mit den Bildern, das würde genügen, beziehungsweise ich hätte die Möglichkeit, mich selbst dazu zu verhalten und würde dann wahrscheinlich auch sehr viel eher merken, welche merkwürdige Beziehungskonstellation das ist. Denn es ist ja keineswegs so, dass Malick das jetzt großartig problematisiert, was du jetzt geschildert hast, Christian, dass da eine Frau verkauft wird. Also das wird zwar mal angesprochen, aber es ist auch so ein, es ist eine Einstellung, glaube ich, von Malick dazu, wie das, was du jetzt gerade über die Natur gesagt hast, die tatsächlich über diese menschlichen Schicksale hinwegfegt und der Natur ist es vollkommen egal, was wir in unseren kleinen Beziehungen so treiben. Es wird am nächsten Tag die Sonne wieder aufgehen und abends wird sie untergehen und wir haben die Jahreszeiten und all das, es verblüht, es vergeht und es kommt auch wieder. Das ist so ein Turnus und das ist sicherlich auch sehr stark von Heidegger geprägt und das ist auch eine sehr problematische Haltung meines Erachtens, wenn man dann zugleich diese zwischenmenschlichen Beziehungen erzählen will, denn damit kann man sich ja sehr gut aus allem wieder rauswinden und sagen, naja, aber der Lauf der Welt, der ist so viel größer. Also ich kann für das menschliche Leid auch sehr schnell blind werden, beziehungsweise kann dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit, eine höhere geben. Wir kommen wahrscheinlich bei der schmale Grat nochmal darauf, indem ich dann sage, ja, es ist auch alles unterworfen großen natürlichen Prozessen und da ist das Kleine auch nicht mehr so wichtig. Das ist im Grunde auch ein Grund, warum Heidegger sich nach 45 auch nicht veranlasst sah, sich groß zu entschuldigen, denn das sind große natürliche Verläufe, die natürlich auch in der Geschichte so sind und deswegen ist jetzt einzelnes Versagen, Scheitern oder Fehlhandlungen nicht so entscheidend.
Da muss ich dir eigentlich in allen Punkten widersprechen, die du aufgemacht hast gerade. Also einmal finde ich, dass Richard Gere hier sehr gut besetzt ist in dieser Rolle, dieses sehr spröden Charakters eigentlich, der eben, glaube ich, also wenn man da oberflächlich draufschaut auf den Film, dann denkt man, ach, das ist ja ein süßes, so eine süße Dreiecksbeziehung in den Südstaaten mit dem tollen Richard Gere in der Hauptrolle und ich hol schon die Taschentücher raus. Aber eigentlich ist er auch ein ähnlicher Charakter wie schon Martin Sheen in Badlands und wir sehen eigentlich hier schon den Männertypus bei Terrence Malick, der fast überall vorkommt. Bei Thin Red Line haben wir mehrere verschiedene Männercharaktere, das ist vielleicht die einzige Ausnahme, aber sonst haben wir immer den ruhigen, brütenden Mann, dem Beziehung eigentlich geschieht. Alle Frauen werfen sich an ihn ran, sind irgendwie mit ihm zusammen und er ist eigentlich so ein stoischer Typ, der in der Gegend rumsteht. Aber ich finde, dass er irgendwann am Ende, also er verkauft ja seine Frau und sie verliebt sich dann in diesen Großgrundbesitzer und dann stirbt der auch nicht, obwohl er ja diese Krankheit hat. Und irgendwann kommt Richard Geres Charakter zurück und merkt, was er da eigentlich getan hat und hat dann so einen ganz, finde ich, traurigen Moment mit ihr, in dem er merkt, was er hier verloren hat. Und das hat für mich also so eine Ryan Gosling-Qualität ein bisschen, wie Richard Gere das hier spielt, aber es sind witzigerweise alle Männer bei Malick so, also fast alle, ob es Ben Affleck später in To the Wonder ist oder ob es Brad Pitt ist, ob es Christian Bale in Night of Cups sind, alle Männer bei Malick sind so und deswegen würde ich Malick auch schon Sexismus vorwerfen in seinen Filmen, weil fast alle Frauencharaktere unschuldig sind, wunderschön sind, so ein bisschen von diesen Männern sich leiten lassen und das ist eigentlich immer ähnlich. Also eigentlich geschehen den Männern die Frauen bei Terrence Malick. Und das passiert eigentlich fast in jedem Film. Vielleicht ist noch The New World, der einzige, den ich nicht gesehen habe, ein bisschen anders, weil da ja Pocahontas eine tatsächlich Hauptrolle in diesem Film mit einnimmt. Ich finde den Film skizzenhafter als Badlands. Also ich finde, dass der nicht so klar erzählt ist. Und diese Narration aus dem Off, das muss man sagen, die fängt in der Malick-Haftigkeit ja erst mit Thin Red Line so richtig an. Denn auch hier haben wir ja noch die richtige Schwester von Richard Geres Charakter dabei, die eigentlich nur erzählt, was damals passiert ist, in so einer ganz naiven Kinderstimme und die am Ende ja dann auch sich einer anderen Frau wieder anschließt. Und man merkt so ein bisschen, dass sie durch diese seltsamen Charaktere auch zu so einem Leben auf der Straße, zu so einem Außenseitertum getrieben ist. Und ich finde diese ganz naive Erzählung von ihr hier eigentlich ganz passend. Und es heißt wohl, dass Terrence Malick einfach nur der Schauspieler gesagt hat, sie soll, ich glaube, zu den Bildern, die sie am Tag gedreht haben, einfach nur sagen, was sie da sieht. Also wir haben ja noch gar nicht diese Aufgeladenheit und es ist einfach, ja, dann kam halt die Farmgeräte und dann haben wir das gemacht und dann haben wir dieses gemacht. Und was man, glaube ich, hier mal ansprechen muss, ist, Malick hat 2 Jahre an diesem Film geschnitten. Also Malick ist jemand, das merken wir später noch viel, viel stärker, der ein Drehbuch hat und dreht, aber dann gerade in seinen späteren Filmen irgendwann die Filme nur noch wie so Erinnerungsfetzen im Schnitt entstehen lässt, sodass manche Schauspieler bei Thin Red Line, werden wir dazu kommen, die in dem Film mit gecastet waren, die richtige Rollen hatten, entweder keine Sprechrollen mehr haben oder gar nicht mehr auftauchen. Und das ist quasi bei Days of Heaven nur in der Golden Hour gedreht und so weiter, quasi dieser erste Film, in dem er das zeigt. Aber ich fand den ganz bemerkenswert auf jeden Fall, aber wir brauchen uns nicht so lange bei dem aufhalten, oder wolltest du noch was dazu sagen, Lukas?
Naja, ich hatte das Gefühl, das ist der erste Film, bei dem man das Phänomen erlebt, das später dann immer präsenter wird, nämlich, dass man anfängt, über diese Bilder zu gleiten, dass man gar nicht mehr in die Szenen selbst, also was heißt eintaucht, aber dass man gar nicht mehr die wirklich mitnimmt, sondern dass diese Distanz, die immer da ist, dazu führt, dass man wahrscheinlich fast genauso teilnahmslos wie die Natur, die da immer geschildert wird, auf das Ganze blickt. Also ich fand das sehr unbefriedigend insofern, dass ich auch immer das Gefühl hatte, ich stehe auch hier, bekomme etwas nacherzählt, kann es kaum wahrnehmen, kann es mich nicht affizieren lassen und das ist, wenn es halt so ganz bewusst in seinem Kern melodramatisch ist, natürlich einfach auch ein Widerspruch, mit dem man was Interessantes machen muss und das habe ich hier eben nie erlebt. Also ich bin auch von diesem Film kein großer Fan gewesen, zweifelsohne diese Bilder ganz großartig sind und ich habe mir fast gedacht, das habe ich mir bei vielen späteren Malick-Filmen gedacht, wenn hier gar keine Menschen mehr wären, wenn nicht mehr gesprochen würde, dann könnte ich da, glaube ich, sogar Freude dran empfinden.
In this world, a man himself is nothing. And there ain't no world but this one.
I've seen another world. Sometimes I think it was just my imagination.
If I go first, I'll wait for you there. On the other side of the dark waters. Why should I be afraid to die? I belong to you.
By it. The Thin Red Line werden sind sehr viele Menschen. Es wird auch relativ viel gesprochen für einen Malick-Film. Malick hat zwischen 1978, wo Days of Heaven beziehungsweise In der Glut des Südens rausgekommen ist, und dann 1998, Thin Red Line, 20 Jahre keinen Film mehr rausgebracht. Es gibt da unterschiedliche Geschichten, die sich um ihn ranken. Entweder sagen Leute, er war die ganze Zeit in Paris, hat an ganz vielen Sachen gearbeitet, oder er war vielleicht doch nur in Austin, Texas. Also es gab da verschiedene Projekte, unter anderem ein Filmprojekt, das Q hieß, das so ein bisschen ja von der Entstehung des Universums handeln sollte, wo dann Versatzstücke später in The Tree of Life drin vorkommen, aber er hat sich dann eben zurückgemeldet 1998 mit ja einem Film, der sehr gut besprochen wurde und witzigerweise im gleichen Jahr rausgekommen ist wie Der Soldat James Ryan, nämlich Thin Red Line, Der schmale Grat. Lukas, was ist das denn?
Naja, ein Teil dieser Geschichte ist, schon 1988 traf er sich mit zwei Produzenten, Bobby Geisler und John Robardeau, und schlug denen dann verschiedene Projekte vor und darunter eben auch eine Verfilmung des autobiografischen Romans Insel der Verdammten von dem US-Autor James Jones. Und darin wird eine Schlacht geschildert, die Schlacht um Guadalcanal. Das war ein bedeutsames Gefecht im Pazifikkrieg, das von 1942 bis Anfang 1943 geführt wurde und mit einem sehr hart erkämpften Sieg der Amerikaner über die Japaner endete. Und knapp 10 Jahre nach diesem ersten Treffen, verschiedene Projekte, wie du beschreibst, sind gescheitert, entstand dann auch die tatsächliche Adaption, die aber eine sehr lose Adaption ist. Die Hauptfigur des Buchs, Corporal Fife, ist im Film nur eine eher unbedeutende Nebenfigur, und eine Anekdote zufolge war das bei der Premiere ein ziemlich großer Schock für Adrian Brody, der diese Rolle gespielt hat, der wie so viele andere Malick-Darsteller eben fast vollständig aus dem Film geschnitten wurde. Und die neue Hauptfigur, die Malick ausgewählt hat, ist eben ein Einzelgänger mit dem Namen Private Witt, gespielt von James Caviezel, der lieber unter den lokalen Insulanern leben würde, als in den Krieg zu ziehen, und der versteckt sich eben vor der Welt, wie es dann auch Terrence Malick für 20 Jahre tat. Und zu Beginn des Films lebt er in wahnsinnig paradiesischen Verhältnissen unter den ursprünglichen und edlen Wilden. Dann erscheint am Horizont ein Schlachtschiff und schleift ihn in die höllische Gegenwart zurück. Und The Thin Red Line, so der Originaltitel, zeigt dann eben die Eroberung dieser Insel relativ episodenhaft, relativ elliptisch und durch die mittlerweile verschiedenen Voice-Over auch sehr multiperspektivisch. Neben Private Witt gibt's dann etwa Private Jack Bell, gespielt von Ben Chaplin, der sich in seinen Tagträumen immer wieder zu seiner Frau Marty in der Heimat sehnt und der sich am Ende dann leider von ihr trennt. In langem Mittelteil geht es um die Erstürmung von einem Hügel. In dem Roman kommen mehrere Hügel vor, alle fiktiv, aber es geht um diesen einen, und da ist dann Lieutenant Colonel Gordon Tall, gespielt von Nick Nolte, der den frontal erobern will, aber sein Captain, James Starris, gespielt von Elias Koteas, will den über die Flanken angreifen, und Evader setzt sich dann eben dem Befehl, und das bringt Komplikationen mit sich. Auch so ein bisschen eine Anspielung auf Path of Glory von Stanley Kubrick sicher enthalten. Und sonderlich zentral ist dieser ganze Plot, oder sagen wir diese verschiedenen Plots, aber eigentlich nicht. Es geht vielmehr um die Frage, dieses Böse, woher kommt es? Also das ist ein tatsächliches Voiceover im Film. Malick will das Wesen von Gewalt und Grausamkeit ergründen. Diese eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg soll für alle Schlachten und für alle Kriege stehen. Und als der Film 1998 erschien, das hast du gerade schon angesprochen, wurde der als so eine Alternative zu diesem wahnsinnig patriotischen, wahnsinnig pathetischen Film von Steven Spielberg, Soldat des James Ryan, wahrgenommen. Aber ob man Kriege wirklich auf ihre Essenz reduzieren kann, ob es wirklich den Krieg an sich gibt und ob das ja auch gelungen ist, ob das ein Antikriegsfilm oder ein Kriegsfilm ist und wo die Unterschiede sind, darüber können wir ja jetzt dann im Weiteren diskutieren.
Ja, mir hat das doch auch recht gut gefallen, was ich hier gesehen habe, weil ich finde, dass Malick,
ich bin entsetzt,
immer, wenn er gegen eine tatsächliche reale Geschichte, die er erzählen möchte, seine philosophischen Ansichten setzt, dass dann man immer ein bisschen was noch daraus gewinnen kann und daraus ziehen kann. Trotzdem ist es so, dass wir hier das erste Mal, wo wir den ersten richtigen Malick-Voice-Over-Text haben, viel zu simple, viel zu flache Fragen gestellt bekommen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass es im Film dann lange diese Auseinandersetzung zwischen Nick Nolte und einem Soldaten gibt, der sagt, wir könnten diesen Hügel nicht mehr stürmen, wir können da nicht mehr hoch, ich widersetze mich den Befehlen. Und dann gibt es diese Szene, in der Nick Nolte-Charakter sagt, ja, aber wären sie überhaupt dazu bereit, irgendwelche Soldaten hier zu opfern, denn wir sind im Krieg. Und dieses Gespräch ist viel interessanter als die Frage, warum gibt es Gewalt? Also das ist eine Frage, die so groß ist, und das ist das Problem bei Malick, die so riesig ist, dass sie sich, finde ich, aber im Film kaum erörtern lässt. Aber Wolfgang, du fandst ihn wahrscheinlich furchtbar. Erzähl du doch mal.
Also den fand ich wirklich furchtbar, weil das für mich einfach eine merkwürdige Essentialisierung von Gewalt und Kriegen ist, die einfach idiotisch ist. Also gerade beim Zweiten Weltkrieg wissen wir ja genau, wer der Aggressor war. Wir wissen um die geopolitische Strategie. Wir wissen um all das und das können wir bei allen Kriegen zurückführen, natürlich auf das Politische. Und dass das hier dann so auf einer Weise versucht wird zu verhandeln, die eine Weisheit transportieren soll über das Wesen des Menschen oder so anthropologische Konstanten, das finde ich einfach ist ein dümmliches Kino. Also da ist mir, auch wenn ich den problematisch finde, ist mir der Soldat James Ryan da 10-mal lieber.
Aber was würdest du denn sagen, welche Message möchte, also welche essentialisierende, dümmliche Message, denkst du denn, will Malick hier in diesem Film vermitteln?
Malick will uns eigentlich sagen, wir haben wahrscheinlich den Ursprung verloren, dass zum allgemein Menschlichen muss zurückgekommen werden und wir müssen irgendwie wieder noch einmal ganz neu auf die Welt kommen und uns in dieser Geworfenheit begreifen und dann wird es auch vielleicht keine Kriege mehr geben. Aber das ist für mich einfach so eine unpolitische Denkweise über Kriege, dass ich da sagen muss, das ist einfach falsch.
Ja, Malick begreift hier den Krieg vielleicht wie so ein Homöopath. Man muss das alles holistisch betrachten. Es gab keine Zerstückelung in Wesenselemente, sondern eben nur Zusammenhang geben. Deshalb beginnt dann auch so Panterei-artig hier alles zu fließen. Alles muss Übergang sein. Keine Liminalität mehr. Alles muss eins werden. Also so wie Heidegger vielleicht seine Worte so mit Bindestrichen verbindet, verbindet er dann hier die einzelnen Bilder, die so ineinander überfließen. Ich finde ganz spannend, es gibt definitiv Darsteller, die sich hier seine Art zu sprechen, seine Art zu existieren so irgendwie widersetzen können, weil Nick Nolte klingt wie in jedem anderen Film auch und hat überhaupt nichts Malick-haftes an sich, aber alle anderen verlieren sich auch in diesem, na, ich würde sagen, einstimmigen und eintönigem Geflüster. Ich finde das sehr störend. Man sagt ja Autoren auch immer, okay, Charaktere sollen nicht alle gleich sprechen, sollen nicht alle wie du sprechen. Und man merkt bei Malick, dass eigentlich alle nur Versionen seiner selbst sind. Dass in jedem Darstellerkopf durch das Voice-Over noch einmal Malick sitzt. Und ja, wie das bei Wolfgang schon anklang, alles, wo man eben zu große Fragen stellt, das muss zwangsläufig, wenn man eben nicht einen partikularen Zugang findet, in das Banale, in das zu Allgemeine überschlagen. Also das ist ein Universalismus, der irgendwann so an seine Grenzen stößt mit dem, was er hier eben aufnehmen kann. Und das fand ich auch.
Und der Film ist nicht multiperspektivisch in der Form, weil wir haben nur die Malick-Perspektive. Eigentlich ist das. Das wäre interessant, wenn ich wirklich verschiedene Perspektiven auf den Krieg sehen würde. Aber dann müsste man eben wieder zum Beispiel in ein Freund- und Feindschema hinein, das ja im Krieg nur einmal ganz präsent ist. Aber das macht er eben nicht. Und deswegen gaukelt dieser Film so eine Multiperspektive vor, die aber in Wahrheit nicht da ist.
Er hält ein Kaleidoskop vor eine weiße Wand.
Ja, es ist, das sind schon unterschiedliche Geschichten, die Leute hier erzählen, ne, und unterschiedliche Getriebenheiten, die sie haben, aber es stimmt, sie sind eigentlich alle Leidende in diesem Krieg und ich mag aber diese sehr zerbrochenen Charaktere an dieser Geschichte und ich finde auch, dass diese Schlacht um diesen Hügel sehr genial inszeniert ist, gerade dieser Wechsel von, wir müssen da hoch eigentlich, wir sehen die Japaner nicht, die auf uns schießen und diese Männer im Angesicht des Todes konzentrieren sich dann, ja man kann das überschwänglich sagen, auf die Natur und das Gute der Natur, aber ich habe eher so das Gefühl, die konzentrieren sich halt auf das, was genauso vor ihnen ist. Das ist auch in Hidden Life, dem neuen Film, gibt's auch so eine Szene, wo jemand im Angesicht des Todes dann halt nochmal tatsächlich so an der absoluten Existenz oder Realität hängt und ich habe tatsächlich für diese Folge Sein und Zeit von Martin Heidegger gelesen, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, das durchzustehen bis zum Ende. Das ist, glaube ich, also für mich, so was Philosophie angeht, der schwierigste Text, den ich bisher vor mir hatte und versucht habe, mich da reinzudenken. Das war ja ein sehr wichtiges Werk auch später für den Existenzialismus und so. Und ich dachte halt, Lukas, eigentlich nur, weil du einen Nebensatz gesagt hast, ja, Melk hat doch mal diesen Heidegger-Text übersetzt, dachte ich, okay, was kann man denn hier irgendwie für Parallelen finden? Heidegger ja von 1889 bis 1976 gelebt und dieses Werk übrigens auch in einer Hütte im Schwarzwald geschrieben. Und das ist, ich will hier gar nicht groß von Ontologie und sonst was anfangen, aber ganz runtergebrochen, da muss man natürlich sagen, ich bin ein Laie, so, das ist nur so, wie ich das grob verstehe, sagt Heidegger eigentlich, und das ist ja Ontologie, mit dem Sein an sich hat sich bisher kaum ein Philosoph richtig auseinandergesetzt. Übrigens eine Hammer, wenn man, ne, fake it till you make it, wenn man irgendwo einen Vortrag hält und sowas und ein bisschen punkten will, ist es schön anzufangen, ein Buch mit, ja, niemand hat das bisher gemacht, außer Kant, aber der hat es falsch gemacht, jetzt muss ich das richtig machen. Witzigerweise, da ist Heidegger sehr Malick-artig, ist der Film, ist das Werk fragmentarisch, nicht zu Ende gedacht, und am Ende hat er sich auch selber ein bisschen gefragt, ob er wirklich alle Fragen da richtig beantwortet hat, aber Heidegger sagt eben eigentlich, mit dem Sein hat sich niemand so richtig auseinandergesetzt. Er macht das jetzt nochmal richtig und macht quasi eine phänomenologische Ontologie. Also er versucht, Phänomenologie anhand der Phänomene, an dem, was man tatsächlich im Leben direkt erleben kann, oberflächlich sehen kann, dem, was in der Welt ist, herauszufinden, was sind eigentlich die gröbsten, die größten, die oder niedrigsten Kategorien, die es überhaupt gibt, wie überhaupt Welt und Dasein gedacht werden kann. Also dann ist ein Hammer halt nicht ein Hammer, sondern er ist zuhanden. Oder ich bin jetzt nicht hier, sondern ich bin geworfen und ich entwerfe mich. Und ich bin nicht einfach nur, was da ist, sondern ich bin das Dasein, das ist das Sein, dem es selbst um sein Sein geht, das sich selbst um sein Sein sorgt. Ich sorge mich um die Zukunft, also ich kann aus der Gegenwart in die Zukunft denken, ich bin geworfen, aber kann mich auch entwerfen. Und das ist so eine, diese klare Abgrenzung, also von Heidegger so dieses Dasein, das Sein, das in der Welt ist, das in der Welt sein, diese Geworfenheit, das wird dann später wichtig werden für den Existenzialismus, also bei Sartre und Camus und so, die ja auch davon ausgegangen sind, wir sind in diese Welt geworfen, wir müssen irgendwann sterben, wir können uns entwerfen und mehr ist da nicht. Also es gibt keinen größeren Sinn an unserem Leben. Das ist das, was wir haben und daran müssen wir arbeiten und deswegen war es ja Sartre und Simone de Beauvoir zum Beispiel völlig zuwider, Kinder zu haben, weil das halt egal ist, wenn man tot ist, passiert nichts mehr und so weiter. Und wo ich das Gefühl habe, wo Heidegger und Malick sich treffen, ist in diesem ständigen Kreisen um diese Phänomene. Also bei Malick ist das ja später wirklich die Kamera, die um die Bäume kreist und um die Natur und dann unter Wasser und so. In diesem Erkennen dieser Phänomene als Dinge in der Zeit. Und das ist auch für mich so ein bisschen die Idee, die ich interessanter finde bei Malick, als so die Natur als das reine Gute, ist so, oder als das Göttliche. Ich muss sagen, es wird ja, Malicks Filme werden ja auch ganz viel religiös gedeutet. Da konnte ich bisher nicht so viel mit anfangen, aber ich kenne mich mit vielen Religionstheorien auch nicht so aus. Aber ich habe das Gefühl, die Natur ist bei Malick für mich so ein bisschen diese stille Zeugin unseres Zerfalls, was ein bisschen ja ironisch ist heutzutage, weil wir ja gerade Zeuge werden, wie die Natur untergeht. Aber eigentlich ist das ein Motiv, das ich auch bei Thin Red Line so sehe. Also die Soldaten klammern sich so an Grashalme, an Käfer, die starren ins Meer. Für mich hat das bei Malick was total Tragisches, diese Natur. Also die, quasi die, auch wenn man selber, das kennt ihr vielleicht auch, weiß ich nicht, sich in einer Beziehung trennt und manchmal ist man ja wirklich in so existenziellen Momenten, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt ein wichtiger Moment in meinem Leben und man zum Beispiel ist in einem Café und trennt sich von der Freundin und hat danach noch später in Erinnerung, weiß man noch genau, welche Blume da in einer Vase gesteckt hat oder wie man an der Tischdecke rumgeknapselt hat oder sowas. Also so die Welt als so Zeugin von unserem Zerfall. Und ich glaube nur, wo die sich unterscheiden, ist, dass Heidegger halt kreist zwar um diese Phänomene, aber will daran so ganz handfeste Existenzialien so festmachen. Also der würde vielleicht auch ins Meer schauen, aber dann in Sein und Zeit halt nur schreiben, das Dasein ist in der Weltsein schon immer da oder irgendwie sowas. Ne? Also Heidegger will so diese ganz, ganz kleinen Kategorien finden. Und übrigens das Problem ist, wenn man den liest, dass er das aber wiederum mit Worten und mit Sprache macht, die wir alle schon so kennen. Also das ist so wirklich so der, in Anführungszeichen, der große deutsche Philosoph, der auch in der deutschen Sprache verhaftet ist und dann in der Welt sein und was ist eigentlich das Insein und so weiter. Aber Heidegger möchte quasi auf was hinaus. Heidegger kreist um Phänomene und will damit alles kategorisieren. Und bei Malick, da habe ich das Gefühl, der kreist halt auch um diese Phänomene, stellt aber total banale Fragen, die sich bei Heidegger, also zumindest in Sein und Zeit, überhaupt nicht finden, die auch mega großschlächtig sind. Wir haben die schon angesprochen. Also warum gibt es Gewalt? Wie fühlen Frauen? Warum lässt Gott den Tod zu? Und das ist halt völlig unterschiedlich. Und deswegen würde ich sagen, ich verstehe, glaube ich, warum Malick über Heidegger schreiben wollte und den abgehypt hat. Aber ich finde, in ihrem Ansatz, bei Heidegger kommt immer am Ende was bei raus, so was er dann sagen wollte. Das ist bei Malick halt gar nicht der Fall. Sorry für diesen langen Einschub.
Ja, aber eine wichtige Parallele gibt es vielleicht doch noch. Du hast es gerade mit der Sprache angesprochen. Es ist bei Heidegger so, dass er auf philosophische etablierte Termini verzichtet und das alles versucht, mit einer eigenen, nämlich mit der deutschen Sprache zu fassen und damit auch näher dem Seinsgrund zu kommen, eben, dass er das mit Begriffen macht, die wir zu handen haben in unserer Sprache und er dann eben nicht mit den philosophischen Fachtermini arbeitet, aber er entwickelt dadurch natürlich eine sehr, sehr eigene Sprache und es ist ein bisschen lästig dann, wenn man Heidegger Kommentare liest, dass viele Kommentatoren dann auch immer Heideggern. Sie versuchen dann mit also Heidegger mit Heidegger zu erklären, was dann sehr, sehr kompliziert wird. Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt jetzt jemanden wie Günter Fiegel, der hat ein ganz gutes Buch geschrieben über Sein und Zeit. Das heißt Phänomenologie der Freiheit. Und Freiheit ist so ein Kerngedanke bei Heidegger. Und das ist eben ein Kommentar, der nicht versucht, einfach nur nochmal Heidegger zu paraphrasieren. Aber die Parallele zu Malick ist auch, dass er eine sehr eigene Bildsprache findet für das, was er da verhandeln will. Das kann man erstmal ganz neutral so stehen lassen, dass es dort eine Parallele gibt und das, glaube ich, würde niemand von uns leugnen, dass Malick eine ganz eigene Bildsprache hat. Die hat er noch nicht so stark in Badlands, da haben wir jetzt auch direkt schon mehrere Parallelen aufmachen können zu New Hollywood oder auch zum Classical Hollywood und davon löst er sich aber dann immer weiter, bis dann das bei Tree of Life dann wirklich etwas ganz, ganz originell ist, was er da entwickelt hatte und man dann auch es schwer hat, mit einfachen filmischen Referenzen dem Ganzen näher zu kommen.
Und ganz naiv nochmal gesagt, wenn man sich wirklich gar nicht mit Heidegger auseinandergesetzt hat und das jetzt einfach mal so liest, dann bleibt aber so ein seltsames Gefühl von, er möchte an das Eigentliche ran und an das, was wir nicht schon mit Sprache irgendwie vordefiniert haben, sondern wirklich so die Existenzialien der Welt und des Seins rausfinden, aber verheddert sich da, also jetzt böse gesagt, auch so ganz doll in der deutschen Sprache und in der deutschen Etymologie und benutzt dann eigentlich, habe ich das Gefühl gehabt, so eigentlich viel zu sehr wieder Worte und Begriffe und Ideen, die schon in der Sprache drin sind. Also es wirkt so ein bisschen wie ein, auch so für einen Laien, wie ein sehr seltsames Konzept, an dem er sich da abarbeitet. Aber
ja, war ja für und die etymologisch ist da auch vieles überhaupt nicht haltbar. Das ist auch sehr eigenartig, was er da versucht. Also richtig. Auch, das ist sicherlich bei ihm auch ein bisschen so die Ideologie zu glauben, dass sich das in der deutschen Sprache besonders offenbart.
Aber seht ihr, um da eine Frage zu euch zu stellen, denn nicht in Malick halt nicht nur dieses, ja, die Natur ist das Göttliche, sondern eigentlich in allen Malick-Filmen diese tiefe Tragik, also dass die Welt eben vergeht und diese, ob das jetzt kleine Beziehungen sind oder irgendwelche Kriege, dass das halt, also diese Sachen, an denen wir uns jeden Tag abrackern, ich hatte es schon in unserem Jahresabschluss-Podcast, als wir ganz kurz Heimat ist ein Raum aus Zeit angesprochen haben, auch schon so gesagt, dass ich in dem Film auch so stark gesehen habe, so diese halt zutiefste Vergänglichkeit allen, dem wir uns so hingeben und das, finde ich, kommt eigentlich stärker oder interessanter rüber in so Filmen wie Thin Red Line, weil es da eben wirklich noch um etwas geht. Also wir verstehen, hier geht es tatsächlich um den Krieg, das ist etwas Wichtiges, was die machen. Später denkt man dann, ja, Ben Affleck, ob du jetzt mit der oder der Frau geschlafen hast, ist jetzt vielleicht nicht so existenziell wichtig. Aber das finde ich eigentlich eine schöne Qualität an Maliks Film, so diese Tragik der menschlichen Existenz und dem, an dem wir uns so abarbeiten.
Na, aber Vergänglichkeit als vermittelte Empfindung braucht ja immer auch ein Gefühl von Finalität, würde ich sagen. Und das ist bei Malick eigentlich gar nicht gegeben. Dadurch, dass immer alles im Fluss ist, dadurch, dass sich immer alles bewegt und dass immer alles weitergeht, habe ich das Gefühl, wir haben immer nur einen Ausschnitt einer größeren Bewegung und damit gibt es eigentlich keine Enden und keine Vergänglichkeit, sondern es geht ja irgendwie immer weiter. Also wenn du dir überlegst, wie enden unsere Figuren? Natürlich, theoretisch sterben sie sicher irgendwann. Das sind ja auch Menschen, aber in der Regel endet es immer damit, dass sie in der Bewegung plötzlich dann halt mit dem Abspann konfrontiert werden. Also wenn du an Knights of Cup denkst, da fährt man dann mit Christian Bale irgendwo die Straße entlang und dann kommt auf einmal der Schwarzbildschirm. Und das ist ja immer so, dass eigentlich es immer und immer und immer weitergeht. Und er findet dann ja auch das, was du vielleicht gerade beschrieben hast, im Negativen, nämlich irgendwie Tröstlichkeit. Er findet ja Momente von Erlösung und von Transzendenz oder zumindest, wie er sich das vorstellt. Also wir sprechen ja gleich über Tree of Life, aber da gibt es ja eine Vorstellung von einem Jenseits und von einem Ende der Vergänglichkeit. Und gerade dadurch, dass er auch immer ein Gegenbild hat, hast du natürlich, klar, also ich meine, wenn Sean Penn da irgendwie Fahrstuhle hoch und runter fährt, dann ist das traurig, weil, ja, das guckt ganz traurig und Christian Bale guckt auch wahnsinnig traurig, aber dieses Gefühl von Trauer, von Tragödie, das überträgt sich nicht auf mich, sondern ich sehe das eben halt eher beschrieben und zwar, ja, nicht auf eine interessante analytische Weise, sondern einfach als, ja, das existiert hier, so stelle ich mir das vor. Es sind ja auch immer wahnsinnig beschränkte Gesten und Mimiken der Trauer, weil wenn ich eins, wie schon angedeutet, ihm vorwerfen würde, dass er menschliches Verhalten immer so auf einen sehr begrenzten Katalog von Ausdrucksmöglichkeiten reduziert, dass der Mensch bei ihm eigentlich eben nicht frei und komplex ist, sondern dass durch seine Ästhetik der Mensch eigentlich nur 5 bis 6 verschiedene Sachen machen kann.
Mhm. Lass uns doch mal
noch
weiter. Mal
an diese eine Frage noch ganz kurz anzuknüpfen mit der Frage, ob es so sei bei Malick, dass er die Natur immer vergöttlicht. Da würde ich auch sagen, das stimmt so nicht. Also das gibt's sicherlich in manchen Szenen, aber grundsätzlich geht es, glaube ich, da bei Malick nicht darum, dass er jetzt so klar eine Opposition aufmacht, dass er nur sagt, Zivilisation ist dann irgendwas Böses und die Natur ist an sich etwas Göttliches. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff von dem Göttlichen so weiterführend ist bei Malick. Kommt man da wirklich dann zu einer interessanten Erkenntnis, wenn man das sagt, dass es so um eine Vergöttlichung dabei geht? Das ist zumindest auch nichts, was man bei Heidegger so finden kann, dass also die Natur als etwas Göttliches nur dargestellt wird. Also da würde ich auch, Christian, dir zustimmen, dass das ein bisschen zu simpel ist.
Da können wir ja gleich bei Tree of Life nochmal, denn da geht es ja tatsächlich auch um Gott oder wird direkt angesprochen, drüber zu sprechen kommen.
I've always believed that something good was in store for me. Destiny on my own.
Später nach Thin Red Line hat Terrence Malick The New World gemacht, quasi nochmal seine Version der Pocahontas-Geschichte mit Colin Farrell in der Hauptrolle, den ich so ein bisschen, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat jetzt diesen großen Kriegsfilm gemacht, jetzt macht er so einen großen Kolonialismusfilm, also die beiden passen irgendwie so ein bisschen zusammen, finde ich. Das sind also aus Thin Red Line The New World folgt, aber ich habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Habt ihr dazu irgendwas zu sagen?
Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, das ist auch der Film, der gerade diese Frage nach der Natur als Göttlichen am stärksten widerlegt, weil er am Ende, nachdem man dann Amerika verlässt und nach Europa zurückkehrt, auch eine große Schönheit und eine große Bewunderung für bestimmte zivilisatorische Errungenschaften findet. Und ich glaube, wenn man diese Frage verhandelt, dann geht es am ehesten darum, dass Natur durch den Mensch nicht auf falsche Weise instrumentalisiert werden darf. Das ist vielleicht dann auch wieder wie bei Heidegger bei der Frage von Unterwerfung und so. Und die Szene, die mir da in dieser Hinsicht immer ganz stark in Erinnerung bleibt, ist eben wie Pocahontas barfuß durch die Welt geht und dann keine Probleme hat und dann aber halt klassische Schuhe, wie man sie halt dann eben aus dem Westen zu diesem Zeitpunkt, aus Europa zu diesem Zeitpunkt kennt, trägt und damit dann eben wahnsinnig unbeholfen und unglücklich eben läuft. Aber insgesamt würde ich dir auch zustimmen, das ist eine Fortsetzung von dem, was er macht, das ist ein Übergangsfilm, es ist vielleicht einer seiner interessanteren, ich finde ihn in Teilen sehr schön gemacht, aber insgesamt alle Probleme, die wir hier angesprochen haben, die für The Thin Red Line gelten, gelten hier eben genauso.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe mit The New World wahrscheinlich noch ein bisschen weniger anfangen können als mit Der schmale Grat. Was auch daran liegt, dass ich da einfach auch den Kitschverdacht äußern muss, der sehr hoch ist bei The New World. Aber das ist auch ein Film, der von allen Malick-Filmen, die ich gesehen habe, am wenigsten mich in irgendeiner Weise geprägt haben, beziehungsweise dass so viel, also ich habe ihn gesehen und es ist so viel schon wieder vergessen und ich hatte ehrlich gesagt auch wenig Lust, die Erinnerung aufzufrischen.
Come on, hit me. Hit me. Come on, son.
He's afraid of you. You expect things of a mulling adult can accomplish.
I've just always wanted you to be strong, be your own man.
Father, mother, always you wrestle inside me. Always you will.
Und dann kommt 2011 der Film, der als das große Werk von Terrence Malick angesehen wird und der, finde ich, wirklich an einer ganz interessanten Stelle in seiner Filmografie steht, weil wir einmal hier vielleicht den Malick-haftesten Malick-Film haben, der aber immer noch versucht, das alles zusammenzubringen und etwas zu machen, was Malick so vorher noch nicht gemacht hat und was vielleicht auch noch nicht so viele Filme an sich überhaupt versucht haben, und der dann aber den Weg ebnet für eben die weiteren Filme, in denen er sich nur noch in so eine ganz persönliche, ganz kleine Geschichte immer so rein denkt und das Gefühl hat, ich glaube, nach diesem Film, nach The Tree of Life, hatte Terrence Malick das Gefühl, jetzt kann ich eigentlich alles erzählen und es ist eigentlich egal, wo ich meinen Malick-Blick drauf werfe, das wird schon irgendwie ein interessanter und guter Film werden. Der hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen, es waren für die Hauptrollen auch Colin Farrell, Mel Gibson und Heath Ledger mal angedacht, aber und Emanuel Lubezki hat hier die Kamera gemacht, und in diesem Film geht es um Jessica Chastain und Brad Pitt, die spielen ein Ehepaar in den 50ern mit drei Söhnen. Brad Pitt ist ein gescheiterter Pianist, der in einer Fabrik, glaube ich, arbeitet. Jessica Chastain ist Hausfrau. Eines Tages stirbt einer ihrer Söhne und auf einmal werden so Brüche im Familienleben sichtbar. Der Vater ist ein sehr autoritärer, aber auch sehr zutiefst verletzter Herrscher eigentlich in dieser Familie. Die frohmütige Mutter lebt so unter seiner Fuchtel, steht aber für das Gute, für das Freie, für die Liebe an sich, und die Kinder werden irgendwie dann immer so, ja, wilder und aufmüpfiger, und ein Fokus ist auf einen Sohn, der dann später auch noch als der Erwachsene, Lukas hat ihn schon angesprochen, Sean Penn, der einen Aufzug hochfährt, gespielt wird. Und nach dem Tod auch eines Sohnes fragt Chastains Charakter dann Gott, ja, warum hat er das getan, warum geschieht das Böse in der Welt? Es gibt da so am Anfang ein Zitat aus dem Buch Hiob, Where were you when I laid the foundations of the earth, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Also was Gott quasi sagt, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Und dieser Film erzählt eben nicht nur diese Geschichte in den 50er Jahren, die sehr als Erinnerungsfetzen auch wieder inszeniert sind, sondern er erzählt auch die Entstehung der Welt, den Untergang der Welt, und es kommen auch Dinosaurier hier drin vor, in einem großen Bruch quasi, in etwas, das Malick immer schon mal machen wollte und was für mich auch wieder diese Ebene hat von, wie klein ist eigentlich der Mensch, wie klein sind eigentlich unsere Erzählungen im Lauf der Zeit. Ja, gibt's hier diesen großen Bruch, und der hat die Geister sehr gespalten, dieser Film, wurde aber erstmal von Kritikerinnen und Kritikern sehr, sehr positiv aufgenommen und hatte auch 3 Oscar-Nominierungen, also und ist auch sehr gut gelaufen im Gegensatz zu den nächsten Filmen. Die Filme, die der Malick danach machen sollte, haben alle überhaupt nicht viel Geld an den Kinokassen eingespielt. Ich glaube, alle ungefähr so $500,000 in den USA, aber The Tree of Life war sehr erfolgreich. Lukas, was hältst du von diesem Film?
Naja, ich finde, er schafft es nur in sehr beschränktem Maße, tatsächlich eine Verbindung herzustellen zwischen seiner so Kosmologie, seiner Ontologie, seinem Entstehungsgeschichte und der Genesis, die er da aufmacht, und eben dieser amerikanischen Familie, die so stark ins Archetypische verrückt wird, dass sie kaum noch als menschlich zu erkennen ist. Denn dieser Vater ist ja wirklich nur, was weiß ich, protestantische, kapitalistische Härte und eben Strebsamkeit, und die Mutter ist nur Gnade und Gerechtigkeit und Schönheit und Wahrheit, und die Kinder erleben dann so eine, ja, zuerst angeblich vollkommen naive Lebenserfahrung, und es wird beschrieben, wie man dann eben nach und nach vielleicht das Schlechte und das Böse in der Welt erst wahrnimmt und dann es dann tatsächlich durch Gewalt, man sprengt dann mal einen Frosch mit einem Böller oder so, in das eigene Leben Einzug findet. Und ich finde diese einzelnen Ebenen immer stellenweise eigentlich fast ansprechend, so halb. Ich könnte mir durchaus diese Geschichte mit Chastain und Pitt als irgendwie Familiendrama ganz gut vorstellen. Ich könnte mir als Experimentalfilm, der sich vielleicht auf Leute wie Stan Brakhage oder Nathaniel Dorsky bezieht, auch diesen ganzen kosmologischen Raum, dieses Entfalten und dieses vielleicht dann irgendwann auch inhaltlich losgelöste und freie Bild vorstellen. Aber so zusammen ergeben sie sehr wenig. Sie werden so aneinander getackert, ohne sich einander viel zu befruchten. Und gerade am Ende, wenn dann Sean Penn von den Höhen aus seiner Erinnerung im Fahrstuhl wieder zurückfährt, dann haben wir da die letzten 20 Minuten, die in ihrer extremen Kitschigkeit fast schon wieder anrührend sind. Ich dachte mir, so eine naive Vorstellung von Jenseits, von Erlösung, also das wäre ja schon fast wieder irgendwie nett, aber ich weiß nicht, dafür kann ich nicht diesen Film loben. Er hat mir jetzt beim zweiten Mal sehen besser gefallen als beim ersten Mal, vielleicht einfach auch aus so einem Gefühl von Verständnis und Einordnen herein. Man hat ja immer mehr Freude an Dingen, die man von denen man glaubt, einen gewissen Überblick, ein Verständnis zu haben, als für Dinge, die einem nur vollkommen fremd sind. Oder oft ist das der Fall, dass man durch den Zugang irgendwie einen Mehrwert erhält, dadurch, dass man vielleicht darüber ein bisschen nachdenken kann. Aber ich weiß nicht, ob das Denken hier bei diesem Film besonders weit hilft. Ich glaube, das ist ein Film, der im Endeffekt fordert, dass man sich ihm ausliefert, dass man mit ihm mitgeht, um irgendwie halt von diesem finalen Kitsch, von diesem Überrollen von Ton und Bildern, ja, mitgeschleift zu werden, unterworfen zu werden, wie von so einem Fluss, von einer Flutwelle. Und das war mir auch jetzt hier beim zweiten Mal nicht möglich. Und ich glaube, das wollte ich auch nicht.
Ich möchte auch nicht. Ich möchte diesen Film, ich möchte nicht nur, ich lehne ihn ab. Ich finde, es ist ein extrem scheußlicher Film, der wahnsinnig disparat ist. Und Lukas, du hast es angesprochen, das geht ja überhaupt nicht zusammen, beziehungsweise der Zusammenhang wird nur ästhetisch hergestellt durch die Kamera. Die Kamera kreist dort, kreist hier, kreist da und dann ist es auch egal, ob man sich gerade in einem Aufzug befindet, ob man die Dinos auftreten lässt oder sonst etwas. Und das ist so eine alles inkludierende Kamerabewegung, die am Ende einen ratlos zurücklässt und da kann man auch dann nicht mehr davon sprechen, dass hier große philosophische Konzepte verhandelt wird. Eher ist es so ein Zusammenmengen von da ein bisschen Kreationismus, aber auch Darwinismus, wenn man es braucht, dann eben diese Archetypen und da würde ich auch sagen, werden hier Geschlechterstereotype reproduziert auf schlimmste Weise. Also das würde man auch keinem anderen Regisseur, man denke sich das bei einem normalen Unterhaltungsfilm heute mehr durchgehen lassen, dass solche Mutterfiguren, so solche Muttertiere, muss man ja sagen, produziert werden auf der Leinwand. Aber das ist alles unter dem Vorbehalt, wir machen hier Kunst, möglich. Und ich finde das einfach auch unerträglich anzusehen. Und jetzt wird man sagen, ja, Unterhaltung ist keine Kategorie für einen Film. Aber ich muss auch einfach sagen, ich finde diesen Film furchtbar langweilig. Also mir ist das ein großes Rätsel, dass sich Leute dem freiwillig aussetzen wollen und das dann auch noch loben, wie das dann stattgefunden hat und dass man den dann auch noch mit großen Preisen bedenkt, diesen Film. Ich muss hier polemisch werden, aber das ist eigentlich ein Film, der nur zur Polemik herausfordert, weil man sich nicht mehr mit ihm wirklich auseinandersetzen kann. Da wirft einer einem so eine Idiosynkrasie hin und man steht dann davor. Man findet sowas ja auch dann in Schwundstufe irgendwie im Netz, wenn man irgendjemanden findet, der glaubt, die Weltformel gefunden zu haben und dann irgendwelche langen Blogs vollschreibt, wie es eigentlich alles ist. Und auch da kann ich eigentlich nur schulternzuckend sagen, na ja, dann mach weiter, aber bitte ohne mich. Und so ergeht es mir eigentlich bei diesem Film.
Ja, ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu. Erstmal sehen wir natürlich hier, dass Malick jetzt anfängt, Stilmittel einzusetzen, die wir so stark und in dieser Form so heftig von ihm noch nicht vorher gesehen haben. Das ist diese ganz subjektive Kamera, die immer nach oben strebt, die immer sich um die Charaktere kreist und dass dieser Film am stärksten auch so als Erinnerung inszeniert ist. Das ist ja was, was viele Leute Malick auch zugute halten, dass quasi seine Filme sind nicht total plotgetrieben oder nicht mehr, dann spätestens ab Tree of Life, sondern sie haben so diesen Charakter von jemandem, der sich nur daran erinnert, an diese Stimmung, wie das war. Und ja, das ist die Frage, können Filme auch so als Kinoerlebnis funktionieren? Kann man sich da emotional reinfühlen und reinlegen? Ich glaube, das kann man schon. Ich mag hier auch wieder, dass Malick quasi nochmal das übertreibt, so das Mikroskopische der menschlichen Existenz im Verlauf der Welt. Ich finde auch diesen Wechsel zwischen diesen Sachen gewagt und gefällt mir auch ganz gut. Mein Problem ist so ein bisschen, das ist vielleicht der Unterhaltungsaspekt. mir ist das viel zu viel, diese Familiengeschichte in der zweiten Hälfte des Films einfach nochmal immer weiter ausgewälzt und immer weiter erzählt. Und da weiß ich eben auch gar nicht, ob ich hier auf der Wellenlänge von Terrence Malick noch schwinge. Denn wenn Leute dann sagen, man kann über Malick fast gar nicht mehr diskutieren, man kann eigentlich nicht darüber reden, man kann eigentlich das nur noch erfahren und entweder affiziert es einen oder es affiziert einen nicht. Für mich ist Malick ab Tree of Life und vor allem in den Filmen später wirklich so wie als Kind eine Autofahrt, bei der mir schlecht wird. Ich finde das ganz ekelhaft. Diese Beziehung, jede Beziehung eigentlich, die ich sehe, ist für mich fast zum Kotzen. Und diese Kindheit da bei diesen, mit diesen ekelhaften Eltern, finde ich grauenhaft. Aber nicht nur den harten Vater von Brad Pitt, sondern auch Jessica Chastains übermäßiger Muttercharakter, der nur leidend im Raum steht und doch eigentlich sich nur mit den Kindern freuen möchte aus der Sicht dieser Kinder. Das ist mir ganz zuwider. Und wenn er das erreichen möchte damit, dann ist das in Ordnung. Aber das würde ich bezweifeln bei den späteren Malick-Filmen, weil er immer so eine Brisanz und so eine Opulenz und so der Moment und wir kreisen uns. Er hat ja später seinen Schauspielern und Schauspielerinnen dann immer so gesagt, ja, Hauptsache, ihr bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Man merkt es in den späteren Filmen, es werden nur noch Pirouetten gedreht in den Filmen. Jede Liebe, jedes Date ist ein Pirouettendrehen um den Raum. Und ich finde eigentlich diese doch schlimme Kindheit unter diesen schlimmen Eltern mit dem Sean Penn, der darauf leidend zurückblickt vor diesem Universum, dieser Musik, diesen Bildern, eigentlich eine ganz gute Idee. Aber es ist so lang ausgewälzt. Und diese Frage, die dann da rübergestellt wird, es gibt den Weg der Natur und den Weg der Anmut, also ja, Nature and Grace, I don't get it. Ich check nicht, was genau ist, was ist die Natur, das Brutale, aber wir haben ja auch diese Dinosaurier-Szene, dann quasi der erste Akt der Güte dann, der eine Dinosaurier, den anderen dann nicht umbringt und später dann den Jungen, der auch wieder dann überlegt, wie geht er mit einer Situation um. Ich finde, das ist ein bemerkenswertes Projekt und es hätte, glaube ich, richtig gut sein können, aber mich kriegt dieses ewige Verlieren in diesen kleinen menschlichen Beziehungsebenen, dieses ewige Auswälzen davon, das führt bei mir wirklich zur Übelkeit, das muss ich sagen. Das ist in Tree of Life noch nicht so stark. Ich habe das Gefühl so, wenn man keinen von diesen Vieren, also Tree of Life, To the Wonder, Night of Cups oder Song to Song gesehen hat und gar nichts davon weiß und sich einen davon anguckt, dann wird man wahrscheinlich sagen, ach, interessante Art, mal so einen Film zu machen. Aber wenn man die alle hintereinander sieht, dann fragt man sich wirklich, was ist das, woran er sich hier abarbeiten möchte? Ich habe da kein richtiges Verständnis mehr dafür. Ich finde den Film aber nicht komplett schlecht.
Und das, ich würde aber sagen, es ist auch nur noch so ein Nachtrag zu ein bisschen Heidegger. Also man kann das in Der schmale Grat noch sicherlich konkreter auch mit Heidegger erarbeiten. Hier, das ist so ein bisschen wie bei den Heidegger-Epigonen. Ich denke da zum Beispiel an jemanden, den wird wahrscheinlich kaum jemand kennen, Otto Friedrich Bollnow. Der hat sich ganz viel mit Raum und Bewegung im Raum auseinandergesetzt. Mensch und Raum ist so ein Buch. Und was du jetzt gerade da beschrieben hast, wie es dir ergeht beim Schauen der Filme, so ergeht es einem, wenn man diese Texte liest, die dann auch immer und immer wieder das durchgehen, wie der Mensch sich verhält im Raum, er ist frei, aber er ist doch auch gefangen und er begegnet sich, aber diese Begegnung ist keine Verschmelzung, aber sie ist auch kein Abstoßen, aber sie ist auch kein Separieren, aber sie ist auch ein Teil des Ganzen. Also das wird dann auch so sprachlich durchgearbeitet, was dann hier auf filmsprachlicher Ebene stattfindet, dass man irgendwann einfach sagen muss, ist jetzt gut. Und dieser Effekt stellt sich da bei mir ein und du sagst es dann zu Recht, es ist bei Tree of Life schon furchtbar, aber es kann auch noch furchtbarer werden, wie er dann in seinen folgenden Filmen gezeigt hat.
Na, ich finde, man sieht halt, dass bei The Tree of Life jetzt endgültig alles klassische Schauspiel verschwunden ist und wie du schon beschrieben hast, Christian, eigentlich nur noch Tanz bleibt. Eigentlich ist alles irgendwie Choreografie, statt irgendwas Klares zu repräsentieren oder irgendwie eine Emotion zu vermitteln, das aneinander umkreisen und so. Und das setzt sich dann in den nächsten Filmen ja auch einfach direkt fort. Die verschmelzen ja. Und das ist, glaube ich, was mich an denen stört. Ich merke, dass mir diese Filme ja schon irgendeine Form von ästhetischer Faszination zutragen, so in der ersten halben Stunde. Und irgendwann habe ich mich daran satt gesehen. Ich habe begriffen, dann gut, das ist jetzt wie ein langes Musikvideo oder wie eine Art früher Stummfilm, so von 1895, wo dann nur so Bewegungen aufgezeichnet werden, weil man gerade dieses Medium neu entdeckt. ohne dass da halt irgendwie so ein Gefühl von Ursprünglichkeit oder Freiheit mit einhergeht. Und diese ästhetische Beliebigkeit ist, glaube ich, das, was mich nachher nervt. Man könnte fast ohne irgendwelche großen Probleme so diese ganzen Versatzstücke und Sequenzen aus Knights of Cup auf Song to Song, aus The Tree of Life, aus To the Wonder miteinander austauschen. Man könnte das eine Voiceover in das nächste stecken. Und das sagt mir dann auch, ja, okay, wenn hier eine einzelne Sprache gefunden wird, die so allumfassend ist, dass sie alles meinen kann, also dass sie gleichzeitig das Leben in den 50ern und in der modernen Musikindustrie, aber auch des armen, einsamen Drehbuchautors in Hollywood gleichzeitig erfasst, ohne da irgendeine Form von Distinktion machen zu müssen, dann ist es eine Sprache, die scheinbar Grenzen hat. Und natürlich entwickeln Regisseure, Autorenfilme oft eine eigene Sprache, die dann über jedes Thema drüber gestülpt wird. Aber man merkt ja die Adaption, man merkt, wie sich eben eine bestimmte Art von Form um ein Thema arrangiert und so miteinander in Austausch tritt. Und das merke ich hier eben überhaupt nicht. Es ist vollkommen gleichgültig, was da gefilmt wird. Es könnte jetzt auch wieder ein Krieg sein oder es könnte jetzt auch Nazi-Deutschland sein oder so. Das scheint, den Film habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist für mich irgendwie frustrierend. Also wieso, wenn diese Form so gleichförmig und gleichgültig ist dadurch auch, wieso sollte man, also worin liegt dann ihr Wert, wenn sie keinen eigenen Ausdruck hat, wenn sie nichts sagt, wenn sie einfach nur alles umfließt?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, gerade bei den späteren Filmen. Also gerade wenn, ich meine, der eine spielt auf dem South by Southwest in Austin, Texas und der nächste in der Filmindustrie und das halt hier in den 50ern und man hat das Gefühl, also hier habe ich ja noch das Gefühl, wird ja noch die Welt aus den 50ern versucht ein bisschen immer zu analysieren, wie das da war, aber gerade bei dem South by Southwest Film hat man das Gefühl, das wirkt wie mein erster Besuch auf dem Hurricane, ist das abgefilmt. Halt nur mit Terrence Malick-Kameras. Irgendein Moshpit, irgendwie läuft einmal halt Fassbender da durch, dann ist da Iggy Pop und brabbelt irgendwas und keine Ahnung. Also dieses Versatzstückhafte, dieses Erinnerungshafte, daran, da werden auch dann die ganzen Charaktere alle so gleich. Und sie sind ja, ich hatte es schon gesagt, bei Malick immer so gleich. Die Männer und die Frauen, die da aufeinandertreffen. Es sind immer so dieselben. Und dann merkt man fast eigentlich nur noch, welcher Schauspieler erträgt das, unter Malick das zu machen. Und man wundert sich ja auch mittlerweile bei den Filmen, warum machen die alle noch mit? Ich glaube, weil Malick halt so ein großer Auteur ist, dass jeder vielleicht mal bei ihm in einem Film auch gewesen sein möchte. Aber man sieht richtig an eigentlich diesen immer fast gleichen Charakteren, wer das gut kann und wer das nicht gut kann. Ich würde sagen, Brad Pitt kann das sehr gut, sich da reindenken. Mhm. Ben Affleck, das ist schon, mir hat er eigentlich auch ganz gut gefallen in To the Wonder. Aber
alter Christian Bale.
Funktioniert. Genau, und Christian Bale kann sich da auch reinlegen, oder?
Boah, ist das scheiße. Nicht so gut. Boah, also ich finde das unerträglich. Christian Bale starrt ja wirklich einfach 2 Stunden lang so ein bisschen bedröppelt in die Kamera. Ich habe noch nie in irgendeinem Film so ein miserables Schauspiel gesehen. Also ich finde, Knight of Cups ist auch so, ja, so der Höhepunkt eigentlich der Malick'schen Nervigkeit, wo...
Da bin ich ja damals rausgegangen. Nach einer Stunde habe ich gesagt, so, hiermit endet jetzt meine Beziehung zu Terrence Malick.
Und jetzt sitzt du hier.
Daran habe ich mich auch gehalten.
Nein, aber es ist wirklich, nie war es dann auch klischeehafter. Man merkt es ja auch an der Art, wie er Technologie einsetzt. Der Gute, nämlich der analoge Film, der filmt die Natur und diese ganzen digitalen Kameras und die GoPros, die filmen dann die menschlichen Entgleisungen und ihre Degeneriertheit. Das heißt, auch auf der Ebene der Technik drückt sich dann eben diese merkwürdige Dichotomie, dieses Manichäische, das er ja auch irgendwie in Ansätzen hat, aus. Und es ist dann auch ja wirklich, da ist der Film und da ist das auch das Wirken Malicks am simpelsten zu ergründen, so simpel wie es nie zuvor war. Wir sehen wirklich diese verschiedenen Frauen, die an dieser Figur vorbeiziehen und sie haben ja wirklich nur 2 Arten zu existieren. Sie sind entweder vollkommen austauschbare Huren oder sie sind eben Mütter, wie es dann Cate Blanchett sind, aber die sind ja auch nicht interessant. Und am Ende gibt es dann so dieses eine Kapitel der Erlösung und man findet dann noch den Rahmen mit Tarotkarten dafür. Und also das ist... Ich meine, jeder Vorwurf von Eklektizismus, von Esoterik, der findet in diesem Film so viel Material. Also ich finde, es ist fast ein bisschen ein Geschenk. Das ist, als würde einem Terrence Malick sagen, ja komm, ihr müsst euch auch nicht mehr mit mir beschäftigen. Und Wolfgang hat das ganz klug dann auch tatsächlich gemacht und andere von uns werden weiter leiden.
Und das haben viele natürlich auch gemacht. Ne? Das merkt man wirklich, dass wenn man auch so bei Letterboxd schaut oder mit befreundeten Kritikerinnen und Kritikern spricht, dass zumindest zumindest Song to Song viele dann nicht mehr gesehen haben. Also dass man nach dem großen auch Wiederhype von Malick und ja, dieser doch sehr eigenen Art Filme zu machen, die er dann mit Tree of Life vielleicht auf die Spitze getrieben hat, wo er seine Form gefunden hat. Wo ich übrigens nochmal sagen muss, ich schätze das bei Malick sehr, dass die Kamera immer in Bewegung ist. Ich finde es eigentlich, du hast es gesagt, so diese erste halbe Stunde sehr interessant, bis sich dann irgendwie alle Motive die ganze Zeit weiter doppeln und vierfachen und so weiter.
All those years living the life of someone I didn't even know.
Er hat dann 2012, echt ist der ein Jahr später schon rausgekommen, To the Wonder gemacht. Ben Affleck ist da in der Hauptrolle und es geht ja um einen Mann, das ist so ein bisschen Terrence Malicks eigene Beziehungen irgendwie aufarbeiten zu zwei verschiedenen Frauen. Der hat eine Freundin in Paris, die dann mit ihm zusammen und ihrer Tochter in die USA geht und dort dann auf diesen ja sehr, wieder sehr stoischen, sehr ruhigen Mann, dem die Frauen passieren, Ben Affleck trifft, der eigentlich die Beziehung nicht will. Sie will ihn unbedingt heiraten, sie möchte in den USA bleiben, aber er kann es einfach nicht. Und dann trifft er Natalie Portman als, oder das ist ein anderer, ist da, nee, das ist Rachel McAdams.
Natalie Portman ist später.
Natalie Portman ist in Night of Cups. Dass man das nicht mehr, weil Natalie Portman ist in Night of Cups und in Song to Song, glaube ich auch. Ja, genau. Und trifft sie dann und ja, das passiert halt alles so. Und dann gibt's später Night of Cups, Christian Bale, Filmindustrie, glaube ich, wo es auch nochmal so ähnlich ist. Die können wir ja so ein bisschen zusammen abhandeln. Und Song to Song, der auf dem South by Southwest spielt, 2017. Und wir sind dann witzigerweise halt in so einer Phase, in der Malick auf einmal fast Woody Allen-haft ganz viele Filme hintereinander rausbringt. Und was mich aber so stark auch stört an diesen neuen Filmen ist, dass Malick, der früher ja noch dachte, wir müssen dieses Epische der Natur zeigen, der wie die Melanesier leben zum Beispiel oder dem amerikanischen Süden in diesen Feldern und der quasi, wie ich das mir vorgestellt habe, einen Zugang gefunden hat zu Natur, aber immer auch etwas brauchte, um das sich das dreht. Also er hatte so eine Brille und er wollte auf was drauf gucken, aber am Anfang hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir brauchen aber noch ein großes Thema, einmal den Krieg und eine beeindruckende Natur. Aber in diesen späteren Filmen sind das einfach irgendwelche hässlichen, irgendwo angemieteten Wohnungen, in denen nichts drinsteht, wo dann Ryan Gosling wieder auch durch einen Vorhang stolpert und irgendwo mal den Wasserhahn aufdreht und irgendwelche ganz ekelhaften Siedlungen in den USA oder wirklich richtig hässliche so Festival-Hinterräume in Texas. Und da sind trotzdem auch schöne Bilder drin, aber er legt sich nur noch in diese Liebe. Fast jeder dieser Filme geht eigentlich nur darum, wie ein Mann eine Frau trifft und die ihr erstes Date haben. Das sind eigentlich 50 erste Dates, die Trilogie ist es eigentlich. Oder wie ich sagen würde, die Douchebag Diaries, weil es halt immer irgendwelche furchtbaren Männer sind, die sich damit irgendwie welchen Frauen abmühen, die leider super attraktiv sind und ganz toll sind und leider mit ihnen zusammen sein wollen. Das scheint so irgendwie vielleicht auch Malicks Problem zu sein. Vielleicht hat er zu viele attraktive Frauen getroffen in seinem Leben. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich finde dieses, ja, ein bisschen wie Adam Driver in Marriage Story da am Ende. Ich finde das so seltsam und ich finde so seltsam, dass man drei Filme nochmal macht nach Tree of Life, die alle so sind und die wirklich austauschen, also wirklich diese drei Filme, die kannst du irgendwie zusammenschneiden und es wäre ein furchtbares Triple Feature im Kino, sich die alle hintereinander angucken zu müssen. Das ist, und Song to Song war angeblich die erste Version 8 Stunden lang. Ich habe völliges Unverständnis dafür.
Oder man könnte auch prima 1000 Insta-Stories daraus machen. Ich denke da an einige Influencer, die da bestimmt viel mit anfangen können. Man könnte ja damit auch gleichzeitig irgendeine Hautcreme bewerben oder irgendein biologisches, angeblich biologisches Produkt, das einen näher bringt zu sich selbst. Also das ist alles sowas von austauschbar und ich finde es eigentlich skandalös, dass noch Schauspieler sich dafür erwärmen können, denn am hohen Honorar kann es nicht liegen, das kann es ja da nicht mehr geben, dass da gezahlt wird. Ich kann ja jeden verstehen, der sagt, gut, ich mache jetzt mal einen Marvel-Film, um ein paar Millionen nochmal abzugreifen. Man weiß ja nie, wofür man es braucht, aber dass man sich wirklich dafür hergibt, das ist schon skandalös.
Ja, diese Nähe zur Werbeästhetik finde ich auch sehr aufdringlich. Gerade in so einer Verschiebung der Werbung, so ab den 60er Jahren, wo man sagt, oder ab den 50ern, man muss ja eigentlich ein bestimmtes Gefühl, eine Idealvorstellung des eigenen Lebens repräsentieren. Oder zum Beispiel in Versicherungswerbung die Komplexität der Welt, die Geschwindigkeit der Welt. Und wenn wir uns heute angucken, also es ist irgendwo immer zwischen Versicherung und Parfum, was hier passiert. Versicherungen geben so die Geschwindigkeit, die Komplexität der Welt, Parfum, irgendwie die Schönheit, das Elegische, eine bestimmte Idealvorstellung von Männern und Frauen, die aber auch sich in sehr engen Kategorien bewegen und das dann durchmengt. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, so wie kann denn diese Bildsprache einfach noch so vorangestellt werden, genutzt werden, wenn sie so in anderen Bereichen korrumpiert und überlagert wird. Also müsste man dann nicht gerade als großer Künstler, der versucht, die Welt zu beschreiben in ihren großen Zusammenhängen, müsste man nicht dann anfangen, nach einer neuen Form, nach einer neuen Bildsprache zu suchen? Das ist für mich immer ein Anspruch an großen Künstler, und es gibt ja immer noch Leute, die Terrence Malick für einen solchen halten. Und warum passiert das nicht? Warum ist da keine Entwicklung? Also ich erwarte jetzt nicht, dass er sich wie Picasso alle 3 Jahre wie neues Genre begründet quasi oder eine neue Sprache ganz aus dem Nichts entwirft, aber einfach Entwicklung, Verschiebung, die nehme ich hier einfach seit Tree of Life nicht mehr wirklich wahr.
Nein, er reproduziert das, was wir ohnehin schon ständig sehen, nur dann in Endlosschleife und noch enervierender als das, was wir beispielsweise auf Instagram finden können.
Und
das
da,
ist eine vollkommen abgegriffene Bildsprache.
Und dieses dieses zusammenhängende, zusammenfließende ist ja auch eine Ästhetik, die wir jetzt mit dem Digitalen und mit der Omnipräsenz halt des Internets und dieser Vernetzung ohnehin permanent erfahren. Also dieses fragmentierte, zersplitterte, das ist nur noch, wie Wolfgang das beschreibt, ein Reproduzieren von unserer Erfahrungswelt. Und von Kunst, vom Künstlichen, vom Menschen entworfen, erwarte ich auch immer eine Reaktion, eine Auseinandersetzung damit. Ein Gedanken von, okay, entweder ich stelle dem etwas entgegen, wie zum Beispiel im Slow Cinema, in endlosen langen Einstellungen, die dieses Fragmentierte halt eine eigene Erfahrungswelt, eine ursprünglichere, vergangene Erfahrungswelt entgegenstellen, oder irgendeine Arbeit mit dieser Art, wie wir die Welt erfahren. Das haben wir ja schon irgendwie bei, den Kritikern aus den 30ern, die sich diese großen Städte angucken und den Film und wie der den reproduziert. Aber Malick arbeitet nicht mehr damit, sondern der ist mittlerweile einfach Teil von dem, was ohnehin da ist. Und das ist für mich dann auch keine große Kunst mehr.
Das finde ich einen total spannenden Punkt, den du ansprichst. Ja, müsste man nicht, gerade wenn die Ästhetik, die man vielleicht selber eine Zeit lang mitgeprägt hat, mittlerweile wirklich überall in der Werbeindustrie, also du guckst ja einen Film oder sitzt da im Kino, guckst eine Werbung und weißt nicht, ja genau, ist es ein Trailer für einen Malick-Film oder ist es Allianzversicherung oder sowas, ne? Also du weißt ja oft auch bei neuer Werbung, also es hat sich ja noch stärker dieses, wir müssen ein Gefühl vermitteln, so stark mittlerweile in die Werbung.
Inklusive Stimme aus dem Off.
Genau,
wo dann auch nochmal gesagt wird, am Ende ist Vertrauen alles.
Ja, genau, oder so.
Snickers, Twix, all you wrestle inside me.
Ich bin, das ist so ein, wo die Leute auch so aus ihrem Leben so erzählen. Ich bin eigentlich ein unbequemer Typ. Ich wollte immer schon irgendwie groß träumen. Seit ich eine Familie habe, ist es irgendwie so und so. Und dann halt der neue Ford. Oder irgendwie so, und dann ist so, okay, gut.
Oder also, denkt an diese berühmte, preisgekrönte Werbung mit Jürgen Klopp. Das ist für die Bank. Ich glaube, Raiffeisenbank ist das, also Volksbanken ist das, wo er einfach ein bisschen von seinem Leben erzählt und dann sieht man ihn mal draußen im Wald, dann wirft er ein Stöckchen für seinen Hund, dann erzählt er was von seinem Vater, also er spricht überhaupt nicht das Produkt an. Und diese Kamera, die wirbelt so hin und her, das ist Terrence Malick, vielleicht war es.
Und ich finde es interessant, also genau diese Frage, müsste er da nicht eine neue Form finden? Und was man eben merkt ist, ihm fällt halt diese Erinnerungserzählung, also wenn die ein tatsächliches Skript haben und scheinbar die Schauspieler ja wirklich etwas zu verhandeln hatten mit sich in ihren Charakteren in diesen Filmen, aber man am Ende dann im Schnitt sagt, wir legen das alles so zusammen, dass das halt alles nur so fragmentarisch wirkt, genau, dann ist halt aber auch jede Geschichte gleich, weil wenn man die so stark auf die reinen, vielleicht die heideggerischen Existenzialien, aber bei Malick einfach so die menschlichen Emotionen runterbricht, aber leider nur 3 Emotionen kennt, dann wird eben jeder Film exakt gleich. Und das ist vielleicht wirklich das große Problem, dass dieser Malick-Ansatz, etwas zu machen, halt nicht trägt für neue Thematiken. Wobei man sagen muss, sprechen wir dann demnächst noch bei Katz drüber, es ist in A Hidden Life ein bisschen anders. A Hidden Life geht wieder ein bisschen zurück zu den älteren Filmen und hat noch ein bisschen mehr zu erzählen, hat aber leider ein bisschen diesen interessanten Fall, den wir jetzt auch mit Taika Waititi und seinem Jojo Rabbit Film haben, so. Es ist manchmal ein bisschen seltsam, wenn jetzt US-Amerikaner oder Neuseeländer versuchen, so die Emotionen des Dritten Reichs irgendwie sinnvoll in den Film zu bringen, weil man immer das Gefühl hat, das ist auch eine sehr verkürzte Sichtweise auf diese ganzen Geschichten. Aber in A Hidden Life schafft Malick nochmal ein bisschen was anderes zu machen, weil er aber auch wieder sich vielleicht an einer anderen Bildwelt ein bisschen abarbeiten kann, als bei diesen 3 Filmen, die ja wirklich nur an irgendwelchen random Stränden und in irgendwelchen Wohnungen und auf irgendwelchen Straßen im Auto spielen. Also das ist wirklich erstaunlich für mich, und ich finde, er hat damit im Nachhinein nachträglichen eigentlich sein Werk auch kaputt gehauen, so ein bisschen mit diesen. Also ich finde, dass Tree of Life nachträglich, wobei natürlich ein Film nicht direkt von einem anderen beeinflusst wird, aber wenn man die halt hintereinander guckt, echt abstinkt eigentlich, weil man weiß, was daraus so gekommen ist oder wohin er sich entwickelt hat, ja.
Naja, er ist ja durchaus auch einflussreich über sein eigenes Werk hinaus. Also wenn man sich das amerikanische Indie-Kino anguckt, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Sundance so startet, dann sind das ja auch durchaus Bildsprachen, die man vielleicht von Malick kennt. Also diese entfesselnde, etwas fließende, suchende Kamera, viel Gegenlicht, viel Jump Cuts. Das ist ja allgemein ein Stil, der sich durchgesetzt hat, der auch oft eben so eine Geschichte erzählt von, ja, wie schon angedeutet, so etwas fragmentierten Erfahrungen, von sowas Bruchhaftem, sowohl von so einem Großstadtleben als auch von so einer Sehnsucht nach der Natur. Also seine Themen und seine Bildsprache hat er komplett auch an Epigonen weitergegeben, die man halt, ja, also auch beim South by Southwest interessanterweise, wo ja auch durchaus viele Filme laufen zum Beispiel, sehr viel sieht. Ich finde, dementsprechend ist es ja auch interessant, ihn irgendwie so ein bisschen weiterzufolgen und zu schauen, macht er jetzt irgendwann vielleicht dann doch was Neues, das dann eine neue Generation von Sundance-Regisseuren beeinflusst. Also ich finde es schon in dieser Hinsicht zumindest wichtig, das Kino von Terrence Malick zu kennen, weil es ja doch einflussreicher ist, als man auf den ersten Blick denken könnte. Er ist ja nicht der ganz idiosynkratische Alleinstehende, sondern mittlerweile ist er Teil einer Landschaft.
Ich habe das bei Martin Scorsese gemerkt, als ich mir, bevor wir The Irishman besprochen hatten, auch noch mal ein paar seiner Gangsterfilme angeschaut hatte, auch die, die ich nicht gesehen habe, hatte vorher. Das ist ja so eine Frage, welchen Regisseur kann man denn so durchbingen, wenn man ihn nicht kennt? Also kann man sich da mal hinsetzen zwei Wochen und sagt, ich gucke jetzt mal alle Malick-Filme, ich gucke jetzt mal alle Lynch-Filme, ich gucke jetzt mal alle Tarantino-Filme und manche eignen sich halt besser und manche schlechter und ich finde, Malick eignet sich dafür überhaupt nicht. Also so das hintereinander so zu machen und ich fand es auch bei den Scorsese-Gangster-Epen nicht so sinnvoll, die so hintereinander anzuschauen und interessante Erfahrung auf jeden Fall, aber ich hätte das, glaube ich, für ihn schlauer gefunden, nicht diese Filme daran zu hängen, sondern ja, vielleicht Badlands zu machen, Thin Red Line, dann Tree of Life und welchen noch? Jetzt vielleicht den neuen, keine Ahnung. Eine Sache, Lukas, noch, den hast du gesehen, den wollte ich nicht komplett unerwähnt lassen. Es gibt noch The Voyage of Time. Das ist ein IMAX-Film einmal gewesen, der, glaube ich, eine halbe Stunde lang ist und es gibt den noch mal länger. Das sind quasi diese Geburt des Universums-Szenen, die wir aus Tree of Life kennen, aber nochmal als kompletter Film, oder?
Naja, es sind im Endeffekt Aufnahmen, wie wir sie von Terrence Malick kennen, aber ohne so diesen narrativen Rahmen oder das, was halt eben als narrativer Rahmen bei einem Terrence Malick-Film geht. Die Geschichte ist dann eben stärker, ja, über das menschliche Leben, über die Existenz, ohne dass es dafür ein Avatar gibt. Es gibt immer noch Off-Stimmen, ich glaube von Cate Blanchett, das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber ja, diese Dokumentation, ich habe sie nicht in IMAX gesehen, fügt jetzt seinem Werk keine neue Nuance hinzu, sondern setzt eigentlich genau die Sprache vor, die uns gerade bei Tree of Light, Night of Cups, Song to Song, To the Wonder schon so ein bisschen gestört hat.
Aber sie sagt
dann
auch, es ist nicht so, dass dann Cate Blanchett erklärt, wie das Universum entstanden ist, sondern sie redet auch, sagt auch ganz oft Mother und so ein Zeug, oder?
Genau.
Also es ist auch schon so dieses Malick'sche Schwurbel auch drin, ne? Ja.
Es ist, glaube ich, einfach so übrig gebliebenes Material, das er dann noch verkaufen konnte.
Leute, Terrence Malick, das war, ja, vielleicht nächstes Mal machen wir David Lynch. Es ist vielleicht schöner, sich an jemandem abzuarbeiten, dessen Werk man mehr schätzt. Ich hätte, wie gesagt, sehr gern Tino da hier dabei gehabt, der nochmal eine stärkere Lanze für Terrence Malick vielleicht bricht. Mit welchem Gefühl geht ihr hier raus und welches Gefühl habt ihr für die Zukunft von Terrence Malick?
Für mich war das nochmal ein zweiter Abschied, wo ich mich von Terrence Malick schon verabschiedet habe. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blicke, würde ich eher mal prognostizieren, dass ich mir keinen Malick-Film mehr ansehen werde. Es sei denn, ein Trailer verheißt etwas vollkommen Neues und er scheint dann mal einen Pfad einzuschlagen, der mich noch einmal wirklich interessieren würde. Ich glaube nicht daran, dass das passiert. Von daher denke ich, ist das auch jetzt für mich gut und wir haben nochmal drüber gesprochen. Sehr schön, nochmal viele, viele neue Aspekte. Vielen Dank dafür. Aber für mich ist jetzt das Kapitel Terrence Malick endgültig abgeschlossen.
Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, wir hätten Tino da gehabt, wir hätten vielleicht ein bisschen Widerspruch, ein bisschen mehr Diskussion auch, weil ich finde es ja spannend, wenn man da so ein Phänomen hat, das so viele so begeistert, dann blickt man darauf und man möchte das ja auch irgendwie interessieren und man möchte verstehen, wie die Leute zu diesen Empfindungen hinkommen, die bei einem selbst nicht ausgelöst wird. Also Filmkritik oder das Sprechen über Film hat ja auch immer mit dem Blicken durch andere Augen, mit anderen Erfahrungen zu tun. Aber in dieser Hinsicht war es vielleicht irgendwie für mich hier ganz angenehm und befreiend, auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, lästern zu können, aber halt auf so gehobenem Niveau auch sich gegenseitig zu versichern, nein, nicht wir sind verrückt, die anderen sind es, die sich von diesem Wahnsinnigen, von diesem Kultanhänger mitschleifen lassen. Aber natürlich bleibe ich auch Werner Herzog treu, der sagt, man darf die Augen nicht abwenden und das werde ich auch bei Terrence Malick weiterhin nicht tun. Ich werde weiter schauen, mal sehen. Vielleicht ist es ja schon mit der Hidden Life eine ganz andere Erfahrung.
Ich bin völlig ausgelaugt, muss ich sagen. Ich bin völlig ausgelaugt, jetzt nachdem wir da so nochmal irgendwie versucht haben. Ne? Also so, ja, so gleichförmig und wie die Malick-Filme dann oft irgendwann
meine
waren.
Meine Herren, es gibt doch so viele tolle Filme, die wir noch nicht gesehen haben.
Das stimmt.
Das stimmt, ja. So musste dann vielleicht auch die Diskussion werden. Vielleicht sind wir auch ein bisschen wie die Kamera um den Baum des Lebens ein bisschen manchmal im Kreis geschritten, aber das bitte ich zu verzeihen, das war unsere Annäherung an das Werk von Terrence Malick. Wir werden in Cuts nochmal später, ich hoffe dann auch vielleicht mit Tino, immerhin über A Hidden Life sprechen und schreibt uns sehr, 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 sehr gerne eure Meinung zu Terrence Malick-Filmen. Gerade auch, was haben wir nicht gesehen, was haben wir nicht verstanden, was ist daran so toll und ist es mehr als nur Erfahrungskino und entweder checkt man es oder man checkt es nicht, fände ich sehr, sehr interessant. Cuts@yahoo.com ist da die Adresse oder könnt mich auch sonst überall anschreiben und ja, Lukas, du bist @Kinomensch auf Twitter und sonst im Longtech-Podcast und bei vielen Filmmagazinen zu lesen. Wolfgang, du machst eine ganze Barrage an verschiedenen Projekten, die ich nicht alle aufzählen kann, unter anderem die Filmanalyse und die Politikanalyse @Schmidt Junior auf Twitter. Ja, und wir hören uns dann hier zum nächsten Mal in der nächsten regulären Folge Cuts. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.